rheinische Episode, diesmal mit Kevin Thewe. Der ist Künstlermanager und hat mit Influencern zu tun und organisiert deren Business behind the scenes. Sehr interessante Insights. Am Ende des Tages geht es aber auch um KI. Was passiert mit uns Menschen? Was ist die Sinnkrise? Wie ist so ein Rabbit Hole? Und welche Verantwortung haben wir am Ende des Tages? Kevin ist auch noch Chief of Tribe von unserer Gemeinschaft in Köln und erzählt, was da so abgeht und wieso like-minded people den Unterschied machen. Und am Ende des Tages gibt's einen Trick, und zwar müsst ihr bis zum Ende hören, dann wisst ihr, was ich meine, aber es geht um Persönliches und um persönliche Interaktion. Super spannende Episode. Direkt rein, ab jetzt. Go!
Yes. So.
Köln Repräsenz. Nee, Quatsch.
Köln.
Rheinland, Köln.
Köln, Rheinland, Karneval Repräsenz.
Kevin, schön, dass du hier bist. Ich freue mich mega auf diese Episode.
Ja.
Weil wir haben mit den Boys da ein bisschen was, so neuer Tribe, neue Dynamik, ja. Geile Leute. Und du machst halt auch ein Business, was ich voll spannend finde, auch weil ich vielleicht nicht so eine riesen Schnittmenge dazu habe.
Noch nicht,
vielleicht. Und ein paar Fragen dazu. Deswegen, ja, habe ich mich irre drauf gefreut, dass es jetzt geklappt hat. Letztes Mal war so ein bisschen der Super Bowl, glaube ich, im Weg von dem Termin her.
Ja, das kann sein.
Deswegen sind wir heute hier und mal wieder bei Into Mind, bei Marc. Vielen Dank, dass wir dein Studio nutzen
dürfen. Dankeschön.
Und hol mich nochmal ab. Wo kommst du her? Bist du Kölner? Bist du eine Kölsche Jung?
Nee, ich bin keine Kölsche Jung. Ich bin zugezogen.
Nazi.
Tatsächlich, also gebürtig, jetzt komme ich aus Frankfurt-Oder, Brandenburg, an der polnischen Grenze.
Okay.
Moment, der Vater Zöllner war.
Nein,
ist immer noch,
jetzt.
Aber Zöllner an der polnischen Grenze. Und meine Mutter Speditionskauffrau, Spedition an der polnischen Grenze, damals, als sie noch zu war, ne? Also als Schengen-Abkommen. Und dann sind wir irgendwann zum Münsterland gezogen. Dann bin ich nach Österreich gegangen zu studieren und jetzt werde ich 34, seit 13 Jahren in Köln. Das sage ich mal so, es ist der Ort, wo ich am längsten war, auf jeden Fall. Also ich bin mehr Köln als alles andere.
Als alles andere.
Weil das andere waren immer nur kurze Abschnitte gefühlt.
Wo warst du denn in Wien? Warst du in Wien oder in Österreich?
Nee, Klagenfurt am Wörthersee.
Oh, das ist ziemlich weit draußen.
Das war auch sehr, sehr schön. Muss man sagen.
Also es ist mega schön. Wörthersee kennt man ja so aus Fernsehen und Serien und
ja,
so.
Ja, vor allem mein Alter kennt das aus Fernsehen
und Serien. Genau.
Nee, aber es war mega schön. Und du bist halt sofort in Italien, Kroatien. Du kannst halt überall mit dem Auto hinfahren. Und mega gutes Wetter die ganze Zeit, ne? Du hast halt den See und du hast richtig viele Sonnentage.
Okay, cool.
Ja. Und studiert habe ich natürlich auch super.
Warum hast du dich für ein Studium in Klagenfurt entschieden? Gibt es da irgendwas, was es woanders nicht gab? Oder war das einfach, weil es jetzt nicht so hört man nicht so oft?
Weil da die Besten der Besten. Nee, ich habe tatsächlich hatte ich ein 3,0 NC im Abi.
Ja.
Und in Österreich gibt es das nicht. Oder gab es das? Ich weiß nicht, ob es jetzt anders ist, aber das gab es damals nicht. Und dann bin ich dahin und das Studium hat auch nichts gekostet. Das waren 16 Euro im Semester.
Okay.
Und es war schön. Zwei Freunde von mir waren schon da. Und habe ich gesagt, komme ich nach? Da habe ich geguckt, wie sind die denn bewertet von dem Studiengang? Und in meinem Studiengang war gefühlt überall gleich bewertet in Europa, wie gut das ist. Und ich war echt zufrieden. Also man muss sagen, in Österreich wird echt viel Geld in die Unis und die Bildung gesteckt. Also wir hatten top, also ich habe ja Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert, ja. Mit PR-Schwerpunkt. Und wir hatten Top-Medienlabor. Wir hatten 3D-Kameras, 3D-Fernseher vor 13 Jahren, ne? Wir hatten Tonstudios, wir hatten alles da drin. Es war wirklich modern aufgebaut, das ganze Ding. Ne? Also muss man wirklich sagen, das war richtig krass. Wir hatten Austauschstudenten aus Deutschland da manchmal. Auch ein krasser Weg auf jeden Fall, da einen Austausch zu machen. Aber die haben gesagt, das ist nicht annähernd so gewesen bei den Unis damals. Ne?
Okay,
also konntest halt mit dem Handy an so eine Tafel gehen, an einem Hörsaal. Und dann hatte das gescannt, also wie so NFC jetzt heutzutage normal, ne? Aber ich muss jetzt überlegen, ist ja 14 Jahre her. Dann hat er dir deinen Stundenplan angezeigt, wo du hingehen musst und so. Und wann du wo er sein muss. Und so.
Das träumen ja heute alle deutschen Unis von.
Ja, das war richtig krass. Also wirklich, wirklich richtig krass. Und hab echt Spaß gehabt. Hab dann innerhalb von 2 Jahren da mein Studium gemacht. Bin dann nach Köln gekommen. Also hab nach 2 Jahren abgeschlossen.
Und das ist immer schnell.
Ja. Also. Tatsächlich, ja. Also war auch viel Nervenzusammenbruch am Ende. Also ich wollte da weg, muss ich sagen. Die Gründe sage ich jetzt mal nicht, aber ich wollte da weg. Wollte fertig werden und wollte was tun endlich, weil ich war echt faul vorher, muss man sagen. Ich war richtig faul, fauler Mensch. Und dann bin ich da irgendwann eines Tages aufgewacht und dachte, so geht's nicht mehr weiter. Dann habe ich jeden möglichen Nebenjob gemacht. Ich war sicher, also ich habe Security gemacht, ich habe gekellnert, ich habe so Service-Dienstleistungen, so, wo die dich verleihen als Mitarbeiter, ne, in meinem Club, yeah, mal auf großen Veranstaltungen, Security beim GTI-Treffen am Wörthersee gemacht. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis, da 14 Stunden in der Sonne zu stehen, nicht sitzen zu dürfen.
Und den ganzen Tag nur so.
Ja, für 5,30 Euro die Stunde. Richtig krass.
Volle Gönnung.
Ja, aber habe dann alles gemacht. Dann habe ich gedacht, so, ich will jetzt weg und ich will jetzt arbeiten und will meine Karriere starten. Aber hat mich so ein bisschen unruhig gemacht. Dann habe ich dann nach 2 Jahren das beendet. War ein bisschen schwierig, muss sagen, das letzte Semester. Ich war kurz vorm Abbrechen, weil ich habe viel zu viel reingepackt. So jeder, der studiert hat, kennt das vielleicht. Am Anfang nimmt man dann so alle Kurse und denkt so, ja, easy.
Ja, ja.
Dann macht man das ganze Semester nichts und dann kommt so Klausur, Prüfung, Bachelorarbeit, alles gleichzeitig und sagst, oh mein Gott. Aber da habe ich gelernt, alles ist möglich, weil wenn du es dann durchziehst, ne? Also das war so das Erste, weil ich habe durchgezogen und dann.
Also das heißt, du hast aber bewusst die Entscheidung getroffen, also so das mit dem Foul in und Abi, so okay, das kenne ich,
ja.
Weil irgendwann denkst du dir so, ja, wofür überhaupt? Und dann irgendwann kommt der Schalter und du denkst so, okay, geil, jetzt muss ich mal nach vorne.
Ja.
Und das war die Initialzündung bei dir quasi dann, oder was?
Ja, ich glaube, beim Studium hast du ja das Glück, dass du dir ja schon mal was aussuchst, in welche Richtung du gehst.
Wie bist du überhaupt drauf gekommen, das zu machen?
Ich habe damals Konstantin Möllering, der jetzt ja auch bei dem Beyond Boys dabei ist, jetzt seit Neuem in Düsseldorf, aber den kennt ihr, glaube ich, schon alle länger.
Ja.
Ist ja ein enger Freund von mir, seit wir 15, 16 Jahre alt waren.
Okay.
Und hat ja Fußball gespielt. Spielt immer noch Fußball. Ja. Aber damals war er
so relativ sportlicher Typ.
Genau, damals war das ja so, seine Karriere ging gerade hoch, ne? Preußen Münster, Wechsel zu Borussia Dortmund und so damals. Und ich habe dann gedacht, so, boah, mega. Und ich habe gedacht, so, mega geil, Spielerberater, weil ich bin eher so ein Mensch, ich helfe gerne anderen Menschen, nach vorne zu kommen und weiterzukommen. Deswegen, worauf wir später kommen, auch der Job, den ich jetzt mache, kommt. Und habe dann gedacht, okay, wie kommst du da hin? Dann habe ich mich informiert, okay, es gibt so Lizenzen, Beraterlizenzen. Habe gedacht, okay, aber wie macht man es noch? Und dann habe ich halt gesucht, was für einen Studiengang kann ich machen, wo ich so auch so Public Relations, wo ich so ein gewisses Gefühl entwickle, für wie man Menschen noch weiterbringt, also nochmal ein bisschen wissenschaftlicher.
Ja, das heißt, du warst eigentlich, so ein Plan war Spielerberater werden,
mein,
sowas?
Mein Plan war Spielerberater tatsächlich.
Und ist auch ein lukratives Geschäft.
Ist, gehe ich von aus. Ist aber auch ein Haifischbecken. Ne?
Ja,
also keiner hat mir geantwortet. Ich habe wirklich als Student Praktika angefragt, danach auch und so. Ich habe nicht eine Antwort von irgendeiner Spielerberatung bekommen. Heutzutage sitze ich mit manchen Spielerberatungen zusammen, weil die was von mir brauchen. Aber
ja. Anderes Blatt.
Kann ich immer die Mail rausholen. Dann so,
ja, hallo, du hast mir damals so, nicht geantwortet.
Kostet 20% mehr jetzt. Nee, aber ja, so ist dann der Weg gegangen. Also dann habe ich von einem Freund gehört, dass es diesen Job gibt, den ich jetzt mache, also Künstlermanager, klassisch. Ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber
ja,
das, dann habe ich meine Bachelorarbeit in die Richtung geschrieben. Das war irgendwie, Titel war Status Prominent von, weiß ich nicht, von niemand zu jemand, aber von wie schafft man es, eine unbekannte Person prominent zu machen. Darum ging meine Bachelorarbeit.
Also jetzt quasi um die Strategie, wie würde man das aufsetzen,
genau,
wenn man daran arbeitet? Also
genau,
wenn man das strategisch macht?
Genau, aber es gab gar nicht so viel Literatur dazu. Also habe ich super viel aus der BWL, aus Marketing genommen, von Produkten, muss man sagen. Ich habe zwar auch Sachen genommen von Personality Pair, war auch gut, ich habe eine 1,0
gekriegt. Cool.
Also die war gut, hat sich davon profitiert. Und damals fing auch die Social Media schon an. Da war so Facebook, meine Mitstudenten waren so dann praktisch irgendwo, ne, bei Media Saturn haben sie die erste Facebook-Seite aufgebaut. Das ging dann gerade so los, ne? Plot-Twist, unser Studiengang sollte dann eingestellt werden, 4 Jahre später. Wir durften noch zu Ende machen, weil man keine Zukunft generell da drin gesehen hat. Und das sollte in die Kulturwissenschaften einfach nur mit ein integriert werden. Jetzt gibt's den noch, tatsächlich.
Klar, macht ja Sinn.
aber das war krass, ja, weil das war da war das noch nicht so klar, wo geht das alles hin. Dann hat man so gelernt, so Facebook-Seiten und tatsächlich auch, dass man Follower kaufen kann bei Facebook-Seiten. Also das hatten wir, das ist nicht, dass wir das gemacht haben oder bis heute mal, aber dass es das gibt, war krass. Das war ja auch ein ganz, das, da habe ich vergessen, das ist 14 Jahre her, das war ein ganz anderer Schnack sozusagen damals. Das hat nichts mit dem heute zu tun. Und ich glaube, dadurch kam so diese Verbindung ein bisschen, so Menschen helfen, viel Social Media dann gehabt im Studium, viel Verhandlungssachen gehabt im Studium, ne? Wie verhandelt man, wie kommuniziert man mit Leuten, wie Lobbyismus hatten wir und so. Und das war echt spannend, muss man sagen. Und auch Image, wie baut man Image von Brands auf und so, also von Marken. Und ich glaube, das alles hat so die Grundsteine gelegt dafür, was wir jetzt machen.
Ist denn, du hast Lobbyismus gerade angesprochen, ist ja auch ein, ist schon ein Part of the Game, oder? Also ich meine, du stehst ja mit dem, jetzt wollen wir das nicht vorgreifen, aber du stehst ja zu im Wettbewerb zu klassischen Medien, oder?
Das sind alle Freunde.
Ja, klar, alle haben einen Zweck, aber am Ende des Tages gibt es den Euro ja nur einmal auszugeben. Ne?
Ja, das stimmt. Ich würde es nicht als Lobbyismus betiteln. Also unserer Branche fehlt auf jeden Fall eine Lobby. Wir hatten letztens auch eine Einladung von ein paar, soll ich das sagen? Ja, ich sag's einfach. Da haben wir mit ein paar Ministern und Ministerinnen zusammen. Das hat aber mein COO gemacht, weil ich ein Meeting hatte zu der Zeit, wo es darum ging, was könnte NRW tun für unsere Szene? Also nicht jetzt in negativ, sondern was sind unsere Problemstellungen eigentlich? Weil vieles ist immer noch ungeklärt seit Jahren. Ne? Wir müssen viel Aufbauarbeit machen, ne? Werbekennzeichnung, also Impressumspflicht. Wie geht das? Weißt du, wir wollen es ja nicht falsch machen. Und keiner weiß es. Ne? Jeder Richter entscheidet anders, jede Medienanstalt entscheidet anders. Es ist nicht ganz klar immer noch, wie das alles funktioniert. Bei Fernsehen ja auch nicht, muss man sagen. Ne? Was da manchmal für Werbung durchgeballert wird. Ungekennzeichnet oder bei Filmen und Podcasts oder so.
Naja, bei Filmen sieht man es ja auch oft
bei
genug.
Bei Filmen, ne? Ist ja, da steht 007, gar
nichts. 007 ist das beste Beispiel. Ich meine, Omega lebt davon und irgendwelche BMW-Jahrelang.
Oder
jetzt
BMW,
Austin Martin, ja.
Stimmt. Ja, auch hier gerade Schuhe an, ne? Nike auch mal, ne? Wenn das nah drauf gefilmt wird, so College-Filme, Sportfilme und so. Und da, genau, Lobbyismus gehört irgendwie dazu. Jetzt natürlich hatte ich einen Kurs da drin, ne? Das war jetzt nicht, aber das war... Das wird auch noch kommen, noch mehr in unserer Szene, muss man sagen, weil das braucht es einfach. Und das hat aber nichts damit zu tun gegen die klassischen Medien, sondern mehr mit Gesetzbarkeiten zu tun und sagt, okay, da müssen wir noch uns das nochmal alle anschauen. Wie machen wir das denn, dass das, es geht ja nicht darum, nicht zu kennzeichnen. Es geht ja nur darum, wie machen wir das, dass das wettbewerbsgleich ist. So geht es ja den anderen Medien auch drum. Und wie machen wir das so transparent, dass der Zuschauer, die Zuschauerin am Ende auch versteht, das ist eine bezahlte Werbung, das ist eine persönliche Empfehlung.
Aber wie ist der schmale Grat? Ich meine, woran definiert man eine persönliche Empfehlung? Weil am Ende des Tages, wenn dafür trotzdem was irgendwie geschenkt worden ist.
Nee, das ist ja keine persönliche Empfehlung.
Da muss es ja trotzdem.
Nee, das ist ja kein
geldwerter Vorteil, dann ist es ja keine persönliche Empfehlung.
Nee, ist es ja nicht. Nee. Ich meine jetzt schon wirklich, ich habe mir selber was gekauft. Ich finde das super, weil ich benutze das seit Jahren. Also so, ne, für die Kinder, diese Trage, das, also Beispiel, ne?
Ja.
Dadurch ist ja auch das Influencer-Game groß geworden.
Richtig.
Das, so YouTube-Tutorials damals, ne? Wie baut man eine Festplatte ein? Wie ist das iPhone versus das Samsung Galaxy? Wie ist bei Frauen, was dann nimmt, auch Sachen zu Haaren, zu Make-up und so. Aber generell war es eine Tutorial-World oder komplettes Entertainment. Und dadurch kommt das ja persönliche Empfehlungen. Und das hat vieles geändert, auch im Markt, zum Positiven meiner Meinung nach, weil du halt natürlich, jetzt gehe ich schon voll tief rein, sorry, aber du grundsätzlich mehr, du hast eine andere, du hast mehr Meinungsmöglichkeiten und dir deine eigenen, wem vertraue ich da auch? Dadurch wächst du ja auch, ne? Wenn du das gut machst. Also gut machst im Sinne von, wenn du ehrlich bist. Weil die merken ja auch, ob du unehrlich bist dann.
Wollte ich gerade sagen, das ist doch all about trust, oder? Du folgst ja jemandem, der, sagen wir mal, deinem persönlichen Werteempfinden entspricht, ne? Das suchst du dir aus. Also du kannst ja quasi jede Variante wählen, die du willst, oder? Es gibt ja für jedes Genre, für jeden Typen gibt es ein.
Genau. Ich glaube, das ist es auch. Du baust macht, ja deinen eigenen Channel zusammen dann, ne?
Ja.
Auf Instagram, YouTube, TikTok. Ja, TikTok baut dir den Channel zusammen.
Ja. Wahrscheinlich, aber, da kannst du nicht viel machen.
Ich habe jetzt, krasser Spoiler, aber ich habe nicht mal mehr die App auf dem Handy seit einem Jahr oder so. Weil wir sind nur im Instagram und YouTube Game eigentlich. Wir haben zwei Leute aus TikTok, aber wir sind eher da, ja. Aber genau, es ist all about trust. Und das Gute ist, dadurch sind viele Indie-Brands groß geworden, die gute Inhaltsstoffe zum Beispiel hatten oder Getränke. Oder viele mussten sich auch ändern in ihren Sachen, weil sie natürlich viel Gegenwehr von großen Reichweiten bekommen haben. Während das vorher, sag ich mal, bestimmten Konzernen gehörte halt die komplette Werbelandschaft, ne? Die haben da alles reingeschaltet halt, ne? Am Ende, und da wusstest du ja nicht, dann haben die halt eine trustworthy Werbung gemacht, dass du sagst, oh ja, das ist richtig cool, aber eigentlich ist es alles ungesund, ne?
Also Cola, Pepsi und Konsorten, ne?
Ja,
wenn man jetzt keine Namen nennt, aber ich kann das ja hier, wir sind alle selbst bezahlt, deswegen,
sind natürlich auch Partner, mit denen wir arbeiten, aber das grundsätzlich, ist dann eben die Frage der Umgang. Ne? Es sind trotzdem coole Produkte, es ist ein Lifestyle-Produkt, so muss man sehen, auch Red Bull oder so, ne? Das lebt ja davon, ein Lifestyle-Produkt Produkt zu sein. Das ist eine andere Art des Marketings, aber du kannst halt eben, du hast auch viel mehr Aufbauarbeit gehabt von trink mal Wasser, als du es vorher hattest. Ne? So, oder hey, in der das mit Kuhmilch ist nicht alles gut, oder das mit dem und dem Fleisch ist nicht alles gut, oder so. Das sind halt, du kannst halt viel mehr, findest natürlich alles, was du kannst natürlich auch dem Steak Profi folgen. Das ist natürlich welches
Steak.
Ja,
das kannst du schon, aber ich glaube, was was natürlich
ist viel liberaler geworden.
Wollte ich gerade sagen, ist also für eine liberale Gesellschaft ist natürlich auch Diversität gut, auch in der Meinung, und es hat ja auch dafür gesorgt, dass einfach auch Dinge, die die Milch macht, also ohne das
ich wollte
es nicht aussprechen,
ich hatte das gerade im Kopf, als
das
ich
ist
das gesagt
halt genau
habe. Das war aber Milchlobby auch, ne?
Ja, die das Werbung ist Milchlobby gewesen und die haben diesen Slogan rausgehauen, um eben den den Absatz von Milchprodukten am Ende des Tages hochzuhalten, und das ist so in den Köpfen drin und dass eben Influencer und Leute, die dann sagen, hey, nee, das ist nicht alles so ganz geil, Milch ist für Kälber eigentlich, also jeder soll
ist halt Muttermilch, ne?
Ja, jeder soll seine Milch trinken, wie er will, no fronts, aber ich trinke seit Jahren keine mehr, weil
ich auch
dadurch irgendwie gemerkt habe, okay, das macht für mich jetzt keinen Sinn mehr.
Nee, ich auch nicht. Und wusstest du, jetzt kommt, dass es erlaubt ist, ich glaube nach EU-Richtlinien, bis zu 12% Eiter darf drin sein in Kuhmilch. Köstlich.
Das ist ja lecker.
So ekelhaft, oder? seit ich das weiß, ich kann das nicht mehr. Also wenn ich das schon sehe, ist schon ganz schlimm, wenn du in einen Café gehst und sagst, habt ihr auch eine andere Milch? Nee, nur normale Milch, habe ich gesagt, das ist nicht normal, nichts an dieser Milch ist normal, habe ich gesagt. So, da ist Eiter drin, das ist Muttermilch, so, da ist nichts normal dran. So, bei uns im Büro sagt auch keiner so normale Milch, also unsere Office-Managerin ist angehalten, wenn die fragt, so die ist Kuhmilch oder, manchmal darf die auch Muttermilch sagen, Muttermilch oder Hafermilch.
Also,
aber, eine kleine Anekdote zur Seite, aber es ist halt viel dadurch möglich. Da sind wir aber schon voll tief reingegangen, noch gar nicht drüber gesprochen,
genau,
was ich überhaupt mache.
Also erstmal zurück, voll so, Rewind.
Ja, genau.
Also Studium gemacht, dann irgendwann nach Köln gegangen.
Dann nach Köln gegangen. Mein erstes Praktikum bei einem Artist Management gemacht, also bei einer Künstleragentur für TV-Leute. So
kommt aber daher, weil Köln Dinge einfach auch für TV ein Siedepunkt ist.
Ist ja die Medienhochburg sozusagen.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber das ist schon das LA von Deutschland.
Ja, aber ist ja letztendlich gut. Vielleicht nicht wegen Strandlife, aber vom Business her ist gut. Du hast München noch, oder? Bavaria Studios
ja auch.
Ja,
du hast Berlin natürlich auch viel jetzt durch die Musikszene und alles durch auch die Reichweite. Also du hattest in Berlin auch so viel Gaming, was unsere Branche angeht.
Ja.
Und Hamburg hat es viel diese Blogger, also hier so Caro Dauer, Leonie Hanne und so, also ein bisschen diese High-End-Blogger, also so eher die teuren Sachen. Köln war sehr lange die Hochburg, was so YouTube angeht, weil die großen YouTube-Netzwerke aus Köln kamen.
Genau.
Mediakraft und TubeOne. TubeOne gehört zu Ströer oder gehörte, ist jetzt, heißt nicht mehr TubeOne, gehört auch nicht mehr zu Ströer. Und Mediakraft gibt's nicht mehr. Aber deswegen sind alle da hingezogen damals, auch aus YouTube-Zeiten. Aber da war ich ja noch gar nicht da drin. Also ich habe, wie gesagt, ich war bei einer TV-Agentur, da waren eher so Leute, so Hans Meiser, war das nicht irgendwas, Bärbel Schäfer? Oder war es später mit Bärbel Schäfer? Ja. Auf jeden Fall Bärbel Schäfer und so Sacha Knappig, und muss überlegen. So und viele auch Eventmoderatoren auch, die so für Eventmoderation gebucht werden. Da bin ich gewechselt zu einer anderen Fernsehagentur, das war eher so, ich würde jetzt sagen, das ist die größte gerade aktuell. Oder ich will niemanden angreifen. Ich mag euch alle da draußen. Ich habe die haben dann wirklich so Rebecca Mia, Frauke Ludewig, Wayne Carpenter, Annemarie Carpenter, dann habe ich halt solche Leute da betreut in der Größe.
Und das heißt, du warst dann wirklich auch für Künstler zuständig? Also hast du wirklich so Leads auch, die du zu betreuen hattest?
Genau, oder? Also jeder, der da, also da gab es natürlich die zwei Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, die waren dann natürlich so wie ich jetzt bei mir in der Firma der Hauptansprechpartner für die Sachen und natürlich die vernetztesten, sage ich erstmal. Du hast das ja so im, dahinter alles geregelt. Die kleinen Sachen konntest du auch, ne? Also so diese ganzen so kleinere Fernsehshows. Aber jetzt sag ich mal, einen großen RTL-Vertrag oder so, der lief dann über die, ne? Aber
ja,
so
ja,
die kleinen Sachen, das haben wir gemacht und haben wir auch begleitet. Also klein war es jetzt auch nicht, ne? Das macht, will das gar nicht runtersprechen. War schon größere Sachen, aber nicht die ganz, ganz großen Primetime-Sachen. Die haben wir trotzdem begleitet, haben wir trotzdem gemacht, viel gelernt. Da habe ich dann eben so eine die Influencer-Abteilung aufgebaut, würde ich mal sagen. Da okay. Eben mit Diana zu Löwen gestartet, die seit 9 Jahren meine Klientin ist. Dann Shirin David da hingeholt und noch so ein paar andere. Und habe mit denen da gearbeitet und dann bin ich nach einem Jahr gegangen. unüberwindbare Differenzen. Und dann bin ich zu einer anderen Agentur gegangen, habe dafür die so eine Abteilung aufgebaut, hatte einen Jahresvertrag, das war so das Ziel eigentlich für die, so eine Abteilung aufzubauen. Und nach dem Jahr habe ich mich selbstständig gemacht. Und jetzt bin ich so, seit 6,5 Jahren gibt es die Firma jetzt, All-in Artist Management heißt die, und vertritt aufgrund meines COOs, der jetzt seit 4 Jahren da ist, und aufgrund von mir, weil wir aus der weiblichen Richtung kamen von den YouTubern, eher so, sind wir eher im Beauty-Lifestyle-Fashion-Bereich so unterwegs. Also es ist dann eben so ein, um mal so ein paar Namen zu nennen, also Diana zu Löwen immer noch, Mrs. Bella, Anna Johnson, Liz Käber, das ist jetzt aber auch Stefano Zarella, Rezo, Daniel Abt, also, you name it, es sind 25 Leute, wovon, wenn man Social Media affin ist und auch ein bisschen fernsehaffin, sind da einige dabei, die man kennt, je nach Bubble, was man sich anschaut. Und das ist auch echt gut gelaufen. Es läuft auch echt gut, sind wir echt super happy mit. Sind jetzt 22 Mitarbeiter in der Firma und mit 3 verschiedenen Abteilungen. Plus
Buchhaltung und ihr seid und so verantwortlich dafür, den Künstler zu vertreten. Das heißt, wie ein Manager verhandelt ihr Verträge, ihr seid für Anfragen zuständig, ihr koordiniert Termine und Dinge.
Ja.
Und der Künstler muss nur sein, also nur, ohne das jetzt zu schmälern, der macht sein Business, aber ihr kümmert euch drum.
Der dass Künstler der bleibt Künstler, wir sind die Administration, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht nur wie ein Manager, wir sind die Manager, sondern das ist halt wirklich alles, was die öffentliche Person betrifft, sind wir am Ende. Also wenn du eine E-Mail an die schreibst, das kommt bei uns an. Wenn du was mit dem machen willst, kommt es bei uns an. Ob das ein Event ist, ob das irgendwo was schicken ist, ob das Fanpost ist, ob das eben Kooperationen sind, ob wir sagen so Fernsehen, also Image, also auch so Imageberatung, welche Presse machen wir nicht. Strategische Karriereplanung auch, und wir entwickeln uns da immer weiter. Deswegen ist mein Ansatz halt, sehr viele gute Leute zu hiren. Also ich will so die Besten des Marktes bei mir arbeiten haben, damit die besten Künstler des Marktes vertreten und immer wieder gute Sachen möglich machen. Und
das heißt, ihr geht auch wirklich hin, wenn ein, also man muss wahrscheinlich schon mal so eine Marke sich aufgebaut haben, damit überhaupt das Sinn macht, bei euch aufzuschlagen, oder? Oder sucht ihr euch die Klienten selber aus, oder kommen die zu euch und sagen, so, ich bin jetzt hier so groß, ich brauche da Unterstützung? Oder kommst du und siehst einen und denkst so, okay, das hat krasses Potenzial, aber der macht ein paar Dinge falsch.
Nee, die kommen,
wie funktioniert der Weg?
Die kommen meistens zu uns. Also wenn wir jetzt von Stand jetzt ausgehen, ne, nicht vom Anfang, dann kommen die meistens zu uns, weil das andere funktioniert gar nicht so gut. Weil die sind ja trotzdem, die haben ja auch ihr Management, die sind im Trust oder die haben keins. Und das ist mehr so ein Word of Mouth. Also das ist so, die Künstler fragen dann unsere Künstler so, hey, seid ihr da zufrieden? Wie läuft das so? Weil es ist ein sehr trust-intensives Business. Das, man muss sich das so vorstellen, ich weiß halt vorher von Scheidungen, ich weiß vorher von, manchmal weiß ich von der Schwangerschaft vor den Eltern, vor dem Ehepartner. Weil wenn das rauskommt, ich der sein muss, der agieren muss, bei Presse, bei irgendwas. Ich muss das wissen. Und das muss, diesen Trust musst du halt haben zu der Person. Ne? Also ich weiß alle möglichen, ich will jetzt gar nicht so viel, nicht, dass man nachguckt, wer könnte das sein und so, aber jetzt gibt's auch gerade keine Geheimnisse, aber solche Dinge weiß ich dann und, oder wir, die weiß man da draußen nicht, und damit wir agieren können, damit wir auch Sachen schon beobachten können, wo geht's jetzt hin? Droppt das jetzt jemand? Und so, wissen ja auch die Adressen und so, da fängt's ja auch schon an, ne? Das weiß ja, oder die vielleicht auch die bürgerlichen Namen, ne? Bei Rezo kennt man den ja zum Beispiel gar nicht und bei anderen, ne? Das ist halt so, das schützt, also auch dieses
Schutz. Also ihr seid quasi Schutzschild, Interessensvertreter, Schutzschild. Und da ist eine Parallele zu meinem Business, finde ich mega interessant. Siehst weil du, ich natürlich auch vorher weiß, wer kündigt, wer sucht einen neuen Job, wer wird gekündigt. Ich weiß schon, wenn jemand gekündigt wird, dass die Person weiß, dass sie gekündigt wird und ich sorge schon dafür, dass es einen Ersatz gibt, ohne dass das im Guide ist oder in der Presse ist. Und dann irgendwann kommt der große Skandal und ich weiß das schon 8 Wochen vorher oder 3 Monate vorher, muss die Schnauze halten natürlich, ist mein Business, aber das ist so das Ähnliche.
Aber siehst du, da hast du die Schnittstelle. Das ist eigentlich krass. So dieses Wissensvorsprung, um agieren zu können, um Dinge zu machen, ne? Und sagen, da, genau wie da, ne, wenn du sagst, Schwangerschaft, dann ist das ja, das ist ja nichts, was du verheimlichen kannst. Also ich habe ja jetzt ja Sachen gesagt, so Schwangerschaft, Scheidung und so, das kriegen die Leute mit. Da musst du ja schon einen Plan haben, wie machst du es. Das ist ja nichts, wo du sagst, oh, das verheimlichen wir mal.
Aber gibt es denn so einen Krisentermin, dass die sagen, pass auf, bei uns ist hier Ende. Lass uns schon mal die Kommunikation überlegen oder gibt es so einen Standard, dass ihr da schon so, haben wir schon 3-mal gemacht, wir wissen, wie der Plan geht? Also irgendwann weiß man das wahrscheinlich.
Ich muss sagen, ich weiß, wie es geht. Das ist einfach so, ich glaube, das ist mein Skill, den ich in der Firma beizutragen habe. Ja. Ich kann das gut, ich glaube, durch das Studium und generell so charaktermäßig. Kleines Geheimnis, ich schreibe die Texte auch immer für die dann vor. Die posten die eigentlich nur noch. Damit das nicht eskaliert oder so. Damit es ruhig ist. Weil wir wollen kein Boulevard, wir wollen nicht Boulevardesk sein. Wir wollen unsere Ruhe. Wir versuchen dann eben nicht, sage ich jetzt, aus einer Schwangerschaft, aus einem Kinderwunsch oder aus einer Scheidung oder einer neuen Beziehung da massiv was draus zu machen, sondern wir sagen, das ist deine Karriere, das ist das. Dafür sollst du gesehen werden, du sollst nicht für die anderen Sachen gesehen werden, wir ersticken das sofort im Keim. So, und das ist eigentlich, wie wir immer vorgehen.
Aber das ist doch ein Unterschied zu vielen anderen Promis.
Ja, oder? Aber das ist unsere Herangehensweise, weil wir schützen das, was wir haben und viele Promis leben aber davon, Boulevardesk zu sein, weil
klar,
sie die
weil
Presse
sie dann
brauchen.
Reichweite, klar,
sie brauchen
dann
die Presse. Kriegen. Und unsere Leute, sage ich jetzt mal so, sind inhaltlich überzeugend und gehen halt nicht auf den Boulevard. Ne? Das sagen so, wir machen das nur noch ab Point of No Return. Wir sagen, lass uns mal gucken, wie sich jetzt hier alles entwickelt. Okay, wir müssen jetzt was sagen. Wie gesagt, bei Schwangerschaft ist klar.
Ja,
bei Scheidung ist auch klar. Als ob das so oft passieren würde, ne? Aber so solche Themen bei Trennung oder sowas, dass du da was sagen musst, das fordern die auch. Das sind ja hunderttausende, Millionen Menschen manchmal, die sagen so, ey, wie kannst du, das ist ja Trust, ne? Das ist ja eine parasoziale Beziehung, die haben, die das ist in der wie deren Freunde, die wissen ja alles über die. Also.
Das ist richtig hart Fanbase, oder?
Das ist, du kannst auch nicht aufhören als Creator, ne? Meine Frau ist ja selber auch große Creatorin und die, du kannst halt keinen Mutterschutz machen oder irgendwas, ne? Das ist halt so, du kannst ja nicht aufhören. Der Algorithmus nimmt dich dann erstmal auseinander, wenn du lange weg bist und dann, das ist halt harte Fanbase, aber nicht so Backstreet Boys mäßig, ich fall um. Also es gibt Typen und Jungs, die haben das tatsächlich, so von YouTube und Instagram. Das ist aber dann eine junge Zielgruppe, aber unsere Zielgruppe ist so ab 20 aufwärts. Die sind dann schon so erster Job, die sind schon anders gegroundet, sage ich jetzt mal, bei vielen Sachen und hypen das dann nicht so. Okay. Sondern die sind sehr freundlich und sehr sehr nett, muss man sagen, immer bei uns.
Weil also wir auch so nicht so windig sind. Okay, ihr seid nicht so Boulevardesk, das heißt, ihr stellt euch auch nicht absichtlich an die Kante und in den Wind, sondern versucht halt so im Windschatten zu agieren. Und der Künstler an sich, also nur um das zu verstehen, ich meine, du hast eben Shirin David gesagt.
Ja, das war was anderes.
Ja, das ist natürlich auch.
Die lebt von dieser Kunstfigur.
Ja, die ist halt eine Kunstfigur, wobei wenig, also die lässt natürlich manchmal so aufblitzen, was sie macht, manchmal im Podcast oder sonst was, aber so wirklich was wissen tut man, also die Historie ja, aber den aktuellen Stand weiß man eigentlich eher nicht, oder?
Ja, da, ja.
Also ist das, was der Künstler, was den, was den Unterschied macht? Also zwischen einem Influencer, sag ich jetzt mal, oder ein Künstler, den du vertrittst und Leuten, die irgendwie aus dem Fernsehen oder sonst was sind, dass einfach eure Künstler für den Inhalt stehen und damit die Fanbase aufbauen und dadurch dann auch zur Privatperson irgendwann werden? Also deine Frau muss ja auch Dinge wahrscheinlich aus dem Alltag irgendwie kommunizieren, oder?
Genau, also es ist schon so ein, ich vergesse das natürlich nicht alles aus dem Alltag, ne? Dann hättest du ja eine 24-Stunden-Story, ne? Oder Stream. Das sind natürlich Situationen zusammengefasst oder irgendwas, was einen Mehrwert bietet, ja, positiv wie negativ, aber eben was hilft. Und muss natürlich Sachen einfallen lassen, aber es ist, ja, ich muss sagen, ich habe ja jetzt da auch schon jetzt 12 Jahre oder 13 Jahre da jetzt schon viel erlebt. Das ist schon ein entspannteres Leben als früher Fernsehen oder so Musik, sage ich jetzt mal. Das ist einfach, die sind halt so, wie sie sind. So sind die aber auch in echt. Also unsere auf jeden Fall. Also du merkst gar nicht, wenn sie aufnehmen manchmal, weil die einfach normal reden. Und manchmal rede ich dann dazwischen, weil ich dachte, die reden dann mit mir. Weil die das dann einfach so machen. Die sind dann auch so. Also das ist mir halt persönlich wichtig, weil ich bin selbstständig. Ich habe keinen Bock mehr auf Drama und Stress. Ja. Also ich weiß, welche Art von Künstler ich keine Lust mehr habe. Und ich will eher diese bodenständigen Leute, wo ich sage, so, ich stehe dahinter, was sie sagen, und die verteidige ich dann auch bis aufs Blut. So, dass die damit Erfolg haben und dass die nicht angegriffen werden dafür. Ja, das ist so unsere Arbeitsweise. Wir haben ja noch eine Abteilung, die bauen dann halt so ein Ecosystem drumherum, also Produkte, die bauen dann wirklich Produkte und Firmen mit den Künstlern auf, die dann halt auf den Markt gehen, ne? So, wir haben jetzt ein Gesellschaftsspiel rausgebracht letztens und sehr, sehr erfolgreich. Marmeladen, da kannst du alles, was ich vorstellen kannst. Kinderlernsachen, aber auch Podcast-Formate, Fernsehformate. Also das bauen die alles in dieser Abteilung und dann pitchen die das raus oder bauen es halt selber auf, suchen den Produzenten von Film und Dienstleister alles. Das ist halt so eine Abteilung, die nur das macht.
Aber also das ist für die Influencer am Ende des Tages wichtig, oder? Ich meine, wenn du jetzt also so Ice-T ist, glaube ich, das berühmteste, was er vom Rap über Influencer, über YouTuber irgendwie jeder gefühlt irgendwie so macht.
Ach, du meinst also der Ice-T an sich, ja.
Ja, also an sich, ne, den du natürlich in
Ich habe jetzt an Ice-T den Rapper gedacht.
Nee, der ist ja noch in Rente, glaube ich. Aber das sind natürlich auch am Ende des Tages, wenn du so eine Reichweite hast, und wir reden ja schnell mal von Leuten, die, keine Ahnung, 500.000 ist ja wahrscheinlich nichts. Oder gibt es Grenze, wo fängst du an zu arbeiten?
Bitte?
Wann fängt ihr an zu arbeiten? Wie groß muss jemand sein, ungefähr?
Ich sag jetzt mal aktuell, ja, ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also ich sag mal so, unter 200.000 Followern auf Instagram würde es sich nicht für uns lohnen.
Ja.
Weil wir haben ein Provisionsgeschäft von 20%.
Okay.
Das heißt, das berechnet sich ja am 1000er Kontakterpreis, wie in den Medien auch. Das heißt, der Post und der ganze Aufwand kostet da nun mal mehr als bei jemandem mit 50.000 Followern. Ne? Also, ne? Ob ich jetzt 10 Klar. Euro mit verdiene oder 400 Euro, jetzt nur als Beispiel, ist natürlich ein Unterschied vom Aufwand. Aber das kannst du eben nicht pauschal sagen, weil du kannst auch ein paar Millionen Follower haben, keiner kennt dich, du bist komplett irrelevant, du bist einfach nur da. Wenn du jetzt beispielsweise, ja gut, muss ich jetzt ein bisschen roasten, aber machst nur einfach stumpfes Entertainment, gar keinen Inhalt, einfach nur Unterhaltung, oder du bist einfach nackt, ja, so Fitness, also nicht ganz Fitnessleute, die noch was mitbringen, sondern einfach nur so Aufmerksamkeit suchen, englische Caption, alles so, das ist gar nichts wert in Deutschland.
Okay.
Das, da kannst du lieber 100.000 Follower haben und mega krass nischig sein, weil wenn du jetzt der Sneaker, das nenne ich immer das Beispiel, wenn du der Sneaker Head bist, der entscheidet am Ende, ob dieser Sneaker ausverkauft wird oder nicht. Da kannst du auch mit 50.000 Followern richtig
viel machen. Ah, weil du genug Power für den für Nike hast.
Weil der Markt halt so wichtig ist. Ne? Das ist halt so,
Liegt dann dran, ob die Zielgruppe am Ende, sorry, wenn ich da so reingrätsche, wenn die Zielgruppe, also ich kenne...
Kaufkräftig ist.
Angler, ja genau. Also haben die Kohle und ist so... Wenn du jetzt ein Jäger-Influencer bist, zum
Beispiel. Ja.
Ist jetzt politisch nicht mega korrekt, aber ist ein teures Hobby. Oder Pferde-Influencer ist ja auch ein mega teures Pferd, Hobby.
Golfen.
Sowas.
Genau, und die haben dann gar nicht so große Follower, aber Followerschaften. Aber wenn die der sind, dann kaufen vielleicht 90% der Leute, die das kaufen dann direkt. Weil unsere sind eher Mainstream, ja. Das ist dann so Millionen Follower. Da ist natürlich die Engagement Rate und ist natürlich nicht so hoch, wie du bist jetzt die Nische, was du gerade meinst mit, nimm mal Angler oder ich hatte mal ein Panel mit einer, die war im Western reiten, die größte. 10.000 Follower. Die im Western reiten die größte. Aber reicht ja, wenn 9.000 davon diesen Sattel kaufen.
Ne? Und der also, Sattel kostet 5 Mille oder 3,5, das ist ja richtig teuer.
Ja, das meine ich. Also, das reicht ja am Ende. Ne? Das ist ja auch für die Brand, das ist ja super, sehr perfekt. Aber unsere Leute sind eher so dieses, was du vorhin mit Privatleben, dieses Daily Life, dieses so, eher so fast schon Soap eigentlich. Also, ist natürlich nicht gescriptet, aber schon dieses Reality verfolgen. Und das ist mehr bei uns, nicht bei allen, ne? Rezo hat das nicht, Daniel Abt hat das auch nicht, die haben andere Themen einfach. Stefano hat auch halb, ne? Aber er hat eher Kochen als
aber
Thema.
Aber Daniel Abt ist der Abt von
Abt Sportsline von Abt. Okay, ja, krass. Der ehemalige Rennfahrer auch.
Ja.
Genau. Und der, bei dem geht es natürlich um Autos, da ist jetzt nicht kein Daily, ich mache jetzt das, sondern der ist natürlich Auto.
Und der hat doch diese E-Serie auch dann.
Genau, also
aufgebaut,
die Firma,
ne?
Also genau. Abt an sich hat ein Formel-E-Team.
Genau.
Ich glaube auch ein Formel-3-Team, bin ich sicher. Und weil wir sind ja, haben ja mit der Firma nichts zu tun. Und halt eben jetzt größter Move, denn ist ja auch der Lamborghini, offizielle Lamborghini-Veredler geworden. Ne? Also sie waren ja vorher krass. Audi und Cupra und jetzt sind sie noch Lamborghini. Und ja genau, ist ja das Brabus von VW-Konzern
genau,
sozusagen.
Genau, letztendlich,
ne?
ja, klar.
Also nicht vom, sondern die, mit denen arbeiten, die gehören ja nicht zu denen. Und das ist ja eine Rennfahrerfamilie, die haben ja alle Rennen gefahren. Ja. Daniel ja selber auch sehr hoch. Und genau, und die haben das Formel-E-Team. Und wir machen aber so sein Kooperationsbusiness, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Also gar nicht, da ist es eine andere Art von Management bei uns. Weil wir da, es gibt so Leute, Diana zu Löwen, Rezo, Daniel Abt, du musst natürlich viel aufpassen, was du tust, weil da ist auch viel zu verlieren, ne? So ein ganzes Familienunternehmen also, oder Glaubwürdigkeit. Oder
weil Rezo ist das Thema Glaubwürdigkeit, weil er kann ja ganz gut austeilen, was ich auch mega gut finde. Ja. Aber ich glaube, da gibt es halt genug, die darauf warten, dass sie mal einen Schritt Fehler zur Seite machen, Fehler macht, ja, und dann hemmungslos reinhaut. Ne?
Genau, deswegen ist das für uns anderes Geschäft.
Ja, okay.
Als jetzt bei den anderen. Aber ja, das macht uns glücklich, macht den Job sehr, sehr gerne. Man erlebt viel, man ist viel unterwegs, man lernt viel von vielen, man ist immer Schnittstelle zwischen Marken, Händlern, Plattformen, Öffentlichkeit, Presse, man ist immer Schnittstelle, man weiß eigentlich immer, was abgeht, was ist immer so, wie das Jahr so wird und was so die nächste Jahr wird, weil man eigentlich immer schon früh dabei ist, ne? Von Startup bis Großkonzern, von kleiner Einzelhändler bis große Kette, von so, das ist schon sehr, sehr spannend, man hat schon sehr viel Wissen.
So. Ja, das stelle ich mir mega gut vor und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, dass man vielleicht auch durch das Influencer-Game Marken begleitet und dann sieht, wie die groß werden und dann Marktzutritt haben zur zur breiten Publikum auf einmal. Also von diesem Online-Nischig werden von ein paar Leuten empfohlen und auf einmal sind sie dann distribuiert in Deutschland und das ist eine Marke, die du auf einmal überall siehst und kennst und dann ist es ja schon mal auch ein Ursprung, oder?
Genau, das gab es ja sehr häufig und man muss sagen, da viele Startups auch sehr Exit-getrieben. Man dann hier beispielsweise Just Spices, ne? Auch genauso Thema.
Oh,
ne?
Klar, Influencer-Thema war ja
von Florian
groß,
Falk,
ne?
Sehr viel mit uns gemacht, ne? Krass. Muss man auch sagen. Und aber eben genauso auch Wettbewerber von denen oder auch andere, da sind wir ja, wir haben ja verschiedene Künstler, die haben ja verschiedene Leben, das ist ja keine Exklusivität bei uns. Naja, also das schon und große Marken, wie die sich wandeln müssen, ne?
Weil der aufgrund Druck der Gesellschaft da ist? Oder?
Genau, weil du einfach sagst so, nee, sorry, aber euer Produkt zeige ich nicht, weil es nicht gut. So, das ist halt so, ne?
Krass.
Und dann, und das ist, das, man denkt immer, die zeigen alles, wofür sie Geld kriegen. Ich höre das immer noch ab und zu, aber ich verstehe das gar nicht. Die sind halt wirklich bei uns, manche sind halt 3 Monate im Voraus ausgebucht, die können sich halt aussuchen, was die machen. Ne? Die sind halt, weil die so gefragt sind. Das ist, am Ende können die sagen, nee, fühle ich nicht, würde ich niemals empfehlen, würde ich niemals selber benutzen. Und so, warum sollte ich den Leuten das sagen? Du hast ja viel mehr zu verlieren. Wenn du was Schlechtes zeigst, verlierst du ja alles. Verlierst ja deine komplette, glaube ich, ist deine Karriere ja vorbei. Also musst du ja achten, was machst du da.
Du musst das sehr weise, also gibt es so ein Beratungsteam dann? Also beratet ihr dann quasi auch?
Die wissen schon selber viel, was sie tun. Die sind ja nicht auf den Kopf gefallen, die Leute bei uns auf jeden Fall. Ich muss immer nur für uns, man muss immer sehen, das ist meine Perspektive. Ne? Ist, da arbeitet jeder anders. Da gibt's Leute, die haben Berater und Content-Berater und sowas, die das mitmachen bei anderen Managements oder Selbstangestellte dann. Bei uns, die Creator, sind da schon sehr, sehr gut selber drin, da machen wir gar nichts. Wir wissen auch nicht, also Beispiel Rezo, wir wissen kurz vorher, was für ein Video kommt, aber wir kennen das Video nicht. Also wenn sowas kommt.
Okay,
also wir sehen das selber erst, wenn die anderen das sehen. dann. Also das, nur damit wir schon mal Bescheid wissen, dass die Presse anrufen könnte. So.
Achso, der sagt dann quasi so, übrigens, ich drop was und stellt schon mal einen zur Seite, der dann quasi...
Ja, er sagt dann so, da kommt was in die und die Richtung und dann wissen wir, okay, da kommt was in die Richtung und dann, damit wir einfach vorbereitet sind. Und dann, aber wir sind da nicht involviert, wir sind da gar nicht involviert tatsächlich. Weder worüber er was macht, weder innerlich, also gar nicht, null involviert. Oh, aber wir müssen ja wissen, wie bei den anderen Sachen, was ich
vorhin hatte, was kommt, passiert. Ja, ja, logisch, klar.
So, und das wollen wir aber auch, ne? Das ist, hält uns auch ein bisschen frei von den ganzen Sachen. Also wir wollen da gar nicht so tief drin sein.
Und was ist so, wenn so richtig mal Krise ist? Also was ist, wenn so richtig so ein Shitstorm losgeht? So richtig hardcore? Das ist doch der Worst Case, oder?
Weiß ich gar nicht. Man sagt immer, das Internet vergisst nie, aber das Internet vergisst ja eigentlich super schnell, weil alle zwei Tage was Neues passiert. Ja, ne? Also das hatten wir jetzt noch nie richtig krass, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir hatten Phasen bei Künstlern mal, aber das stehst du dann einfach durch. Da kannst du dich halt dann zu äußern, kannst es gerade rücken, kannst deine Meinung sagen, aber du musst überlegen, auch bei den Influencern selber, selbst wenn die gegenseitig sich den Shitstorm, das gibt's ja auch manchmal, so Online-Beef oder so, sind wir zum Glück eh nicht so tief drin, aber gibt's halt mal, dass sich Leute an unseren Leuten abreiben, ne? Sagen so, ich sehe das halt anders als die Person oder das finde ich nicht cool, was die Person macht. Das ist aber deren Meinung, das ist immer die größte Gefahr bei YouTube oder auch politischem Populismus am Ende. Die größere Reichweite und die Bubble, in der die sind, da haben die dann recht, weil es gibt keinen, der es gerade rücken kann. Wenn du dann sagst, die und die Person macht das und das für Geld, kennen aber die Hintergründe gar nicht, stimmt auch gar nicht. Also nimm jetzt so ein Beispiel, weil es allgemein bekannt ist, weil ich gar nicht jetzt was bei uns höre. Helene Fischer, Cover, Spiegel gegen AfD beispielsweise oder gegen Rechtsruck. Dann schreiben halt voll viel bei ihr drunter, wie viel Geld hast du fürs Cover bekommen, warum hast du das und das. Das kann auch gar keiner gerade rücken, weil natürlich kriegt sie kein Geld fürs Cover, was ein Schwachsinn. Aber das kann auch keiner gerade rücken, weil in deren Bubble ist das jetzt so. Und in der anderen Bubble, die wissen das. Und das trifft sich aber nicht. Und das
weil
ist,
das zwei unterschiedliche Welten sind.
Und das
sind,
ist, glaube ich, die größte gesellschaftliche Herausforderung einfach, weil du diese unterschiedlichen Welten hast, diese Bubbles, dieses... Du hast nicht das eine Wetten das, du hast nicht die eine, alle setzen sich zusammen, gucken die Tagesschau, sondern der eine behauptet das, der andere behauptet das. Auch Rezo, ne? Super, jeden journalistischen Preis gewonnen, ne? Super saubere Arbeit. Das ist dann, der trifft nur seinen Leute. Das Gute war, bei manchen Videos geht das dann natürlich viral und trifft auch andere. Aber die Aufklärung kann gar nicht so groß sein, wie sie es früher mal war. Das braucht einfach viel mehr Leute. Das ist auch wie beim Marketing jetzt, in der Influencer-Marketing. Du musst, damit du wirklich alle abholst, wo du früher halt eine Fernsehwerbung gemacht hast, musst du so viele Leute ansprechen und mit so vielen Leuten arbeiten.
Ja. Brauchen wir ein Narrativ in der Kommunikation in Deutschland? Also ist, anders gefragt, ist Tagesschau ein Narrativ? Was Bubblen aufbricht und Allgemeines gerade rückt.
Tagesschau macht das grundsätzlich schon mal gut. Die haben wirklich gute Arbeit geleistet, was so TikTok und Instagram auch angeht, dass sie das Zielgruppen genau aufbereiten. Voll. Also nicht sagen, wir haben hier Tagesschau und guck doch, laden wir wieder hoch bei Instagram. Sondern die machen das halt gut, ne? Ja. Weil ich beziehe alles bei mir nur über Instagram. Ich habe dann halt da alles abonniert, ne? Handelsblatt, Tagesschau, Wirtschaftswoche, Watson, so alles Mögliche.
Watson ist auch ein gutes Format.
Watson finde ich richtig, richtig gut, weil da immer diese positiven Nachrichten dazu kommen.
Also ist, ich bin über dich darüber gestolpert, weil du irgendwann mal was gepostet hast und dann bin ich da reingerutscht und seitdem sind die bei mir hart oben, weil ich die, ich finde, dass die Art der Kommunikation ist gerade rücken und erklären, aber positiv.
Ja,
und das ist super geil.
Das ist richtig geil, weil die immer so sagen, good news und denkst du, oh, endlich.
Endlich mal was Gutes.
Nee, aber ich glaube, so Tagesschau, ne, die Öffentlich-Rechtlichen haben es ja auch nicht mehr so einfach in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Ne, da gibt es eben auch die Bubble, die sagt, das ist doch alles hier fake und so. Das hat ja in Corona auch richtig groß angefangen, danach auch. Dann gab es ja jetzt auch diesen Rezo-Steuerung-F-Situation. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber dadurch, dass wir selber mit betroffen waren, kann ich halt sagen, dass da viel gesagt wurde auf Seiten von Steuerung F, was nicht der Wahrheit entspricht. Was ja Rezo dann auch am Ende aufgedeckt hat. Was es natürlich nicht einfach macht, weil es ein öffentlich-rechtliches Format ist für die Öffentlich-Rechtlichen. Bin gespannt, wie sie damit umgehen. Die lassen sich ja sehr viel Zeit dafür, dass sie uns 48 Stunden Zeit gegeben haben. Sind sie ja seit 4 Monaten in der Aufbereitung. Man muss sagen, das ist schade, aber ich glaube, Tagesschau wird es halten. Und das sollten sie auch. Und das ist auch gut so. Wir brauchen das schon, aber es ist sehr schwer, alle zu erreichen heutzutage. Ich glaube, das ist wirklich ein großes gesellschaftliches Problem. Deswegen gibt es dieses Abdriften. Deswegen gibt es diese verschiedenen Meinungen, die so, ja, ich habe recht, ja, du hast recht. Und dann Social Media hat ja das Gute gehabt, auch Facebook damals, StudiVZ, wie auch immer. Gleichgesinnte treffen sich.
Ja.
Und Gleichgesinnte bestärken sich dann aber auch in den Situationen. Das heißt, du gehst immer tiefer down the rabbit hole. So. Du bist immer tiefer drin. Und das ist gut, wenn es um was Gutes geht, und es ist schlecht, wenn es um was Schlechtes geht. Ja.
Deswegen haben wir auch politische Abdriftung in der Gesellschaft oder Trennung von Meinungen ganz deutlich. Ist das gesteuert? Also könnte man einem Algorithmus oder einem Meta vorwerfen, dass es das beschleunigt aus finanzieller Interesse? Also jetzt mal.
Gab es ja damals schon dieses, ja? Das von einem YouTube-Video, weil der Algorithmus hat ja nur gelernt, der lässt sich so lange wie möglich auf der Plattform und der schlägt dir ähnliche Sachen vor. Er denkt natürlich nicht darüber nach, was inhaltlich ist. Ich weiß nicht, wie die das jetzt geändert haben, weil das war ja sehr schlimm zu der Zeit damals. Ich glaube, dass vieles daher eben kommt, aber in beide Richtungen. Ne? Wie gesagt, auch das Liberal werden und das auch eher, sag ich mal, das Grün wählen, genauso wie jetzt, dass das in die andere Richtung kommt. Jeder findet sein Meinungszuhause und lässt sich da verstärken. Wir sitzen auch manchmal und denken, was können wir jetzt tun eigentlich? Ist unsere Zielgruppe überhaupt die richtige jetzt? Ne? Also würden wir die überhaupt aufklären? Ne? Was können wir eigentlich tun, um das demokratiefeindlicher zu lösen? Weil wir ja auch Medien machen, also unsere Leute und Reichweite.
Klar,
ne?
Ihr macht bei uns Meinung und Stimmung.
Wir haben 45 Millionen Follower unter Vertrag. Alter, ne?
Überleg mal bitte, wie viel das ist. Das ist die halbe Republik.
Also natürlich über alle, das ist natürlich überschneidend. Ne? Aber auch da ist eine Verantwortung, da sollst du was machen. Aber du kannst auch, wir haben auch einen Unterhaltungsauftrag, muss man dazu noch sagen. Also ne, Dschungelcamp berichtet jetzt auch nicht die ganze Zeit über aktuelle Sachen, sondern die Leute wollen auch mal abschalten. Ne? Corona, ich sage immer Corona, weil da weißt du noch, jeden Tag Inzidenzwerte, Todesfälle, so, da konntest du es nicht mehr hören. Nee. Du wolltest auch mal andere Sachen. Aber ja, das ist eine schwierige Frage und Herausforderung. Tatsächlich.
Also, ich halte es halt, also bei jeder Bubble, die es gibt, und das zeigt es mir immer wieder, wenn ich bei Instagram irgendein Thema, was mich gerade interessiert oder wo ich gerade irgendwie dann, wie schnell ich in so einer Spule bin und nur noch das sehe, das geht super schnell. Bei LinkedIn ist das Gleiche, wenn ich einen Fehler mache, irgendwie zwei, drei Sachen zu liken und zwei zu kommentieren, dann bin ich auf einmal, also ich war eine ganze Zeit lang gefühlt Marketingangestellter in Deutschland, weil ich habe nur Philipp Bündel Dings, ich habe nur Kia, alles nur Marketing-Content gesehen und wer welchen Löwen und welchen Nagel gewonnen hat und ich denke so, okay, wo sind meine Köche? Das geht halt super schnell.
Kannst du, aber wenn du es weißt, kannst du es dir halt gut selber
dann
für dich selber bauen.
Steuern. Aber wie viele Leute wundern sich so langsam, ich weiß nicht, ob dieser Moment kommt, dass man feststellt, dass man in so einem Loch drin ist und was kann man machen, um da wieder rauszukommen, ist natürlich schon auch, du profitierst davon, wenn die in deiner Bubble sind, dann ist es ja für euch auch gut,
was
oder?
Das heißt, ich profitiere davon, ne? Also mir macht das ja trotzdem alles Angst, also so persönlich profitiere ich davon gar nicht, was da gerade passiert, also finanziell kannst du jetzt sagen, ja klar, ist super, aber sehe ich gar nicht, weil ich mach mir keine Sorgen um meine Bubble. So. Also ne, ich mache mir Sorgen um alles andere. Also das ist auch, wir haben Fortbildungen gemacht mit Organisationen, mit NGOs und so, für uns, für All In. Sagen, wie gehen wir mit Hate Speech und alles um für die Künstler. Und da gab es nämlich tatsächlich, weil da wollte ich nämlich darauf zurück, diese Gefahr. Und Meta und alle versuchen das ja auch einzugrenzen, aber das ist so viel. Es gibt ja diese Bot-Armees nennt man das. Ja. Man denkt jetzt, das sind Bot-Spots, aber das sind Menschen. Ne? Und das sind dann so, wenn du jetzt Helene Fischer wieder nimmst, das siehst du richtig krass unter diesem Post. Und wenn ich dir das jetzt sage, wird das immer auffallen. Das ist wirklich ein Eskalationsstufen-Anleitungsplan von Gruppierungen aus dem Extrem, ja, vielleicht beide Lager, wir hatten das jetzt nur zu der einen Seite, du sagst so, okay, so und so argumentierst du. Jeder hat dann mal 10, 15 Accounts davon jetzt. Ne? Dann multiplizier das mal auf das Ganze, auf diesen Honeypot von Hatern oder Trolls. Und wenn du mit Argumentation nicht mehr weiterkommst, beleidige einfach. Das steht da, wir haben die Anleitung gesehen, ne? Wir durften sie nicht benutzen, wir durften sie nicht vervielfältigen und so. Wir haben das gesehen. Das ist halt, das haben die rausgeholt und gesagt, das und das sind die Anleitungen für die Leute, im Internet richtig Ärger zu machen. Deswegen ist das Populistische ja so groß. Auch weil das so Das ist halt krass. Und das ist krass beängstigend, weil es gibt ja keine Love Army dagegen. Es gibt ja keine, es gibt ja keinen Honeypot für Helene Fischer Unterstützer dann, die dann sagen so, das ist absoluter Schwachsinn, was sie hier schreibt. Weil positive Leute haben, halten sich eher zurück. Man hat gelernt, der Klügere gibt nach. Aber dann, was ich letztens gepostet habe, wenn der Klügere nachgibt, dann regieren die Dummen. Und das ist auch nicht richtig. Weil das ist halt das, was passiert. Weil wenn das negative Narrativ über, also das meiste ist, dann denken alle, das ist so.
Ja, ja, aber das ist ja
weil
nicht
die anderen,
nur, weil
die Klappe halten.
Sind.
Ja, genau, ja. Sie sind, das ist ja wie bei den Wahlen in einem bestimmten Land im November diesen Jahres. Da, ne, der Lauteste ja, gewinnt, klar. Obwohl er das Kapitol hat stürmen lassen, obwohl er vor Gericht gezogen wird und so. Und trotzdem darf er als Präsident, das ist ja absurd.
Eigentlich absurd, ja.
Und er ist der Lauteste. Ja. Und ich, das ist halt das ist dieselbe Situation, in der wir jetzt sind. Ich weiß, wir driften jetzt vorhin das, aber das ist mir so wichtig, das beschäftigt mich so krass. Jeden Tag eigentlich. Das macht mir halt Angst, ne? Und deswegen nutze ich auch jede Gelegenheit zu sagen, denkt mal drüber nach, das ist wirklich gesteuerte Sachen. Also wirklich, wir haben Dinge, das darf ich jetzt halt leider so nicht sagen, aber wir haben wirklich Dinge gelernt, das ist krass, wenn du es siehst und du siehst dann die Entwicklung. Und, ja.
Das heißt für uns, der Marcel war hier als Gast und der hat gesagt, man muss immer so ein bisschen positiver und freundlicher sein am Ende des Tages. Da ist was dran, aber das nicht still zu tun. Also,
richtig.
Ich finde es wirklich beeindruckend, wie wir hier in Düsseldorf, in so einer Stadt, die es sehr gut geht und wo ein wenig politischer Konkurs irgendwie ist und wir haben kaum Demos und alle kommen hier mit ihrem Champagner gut klar. Also wenn man die Klischees aufhört, ja. Und dass wir dann trotzdem irgendwie 100.000 Leute zusammenkriegen, die einfach mit der Familie, also ich war mit Family, mit Felix, mit Kindern, Kinderwagen so, wir waren einfach mit Leuten auf der Straße und haben gesagt so, nee, wir gehen hin. Auch wenn es uns gut geht und wenn wir wissen, die anderen sind dumm, aber wir stehen auf dafür zu zeigen, dass
weil wenn alle denken würden, sind nämlich nur 40 Leute am Ende da.
Genau,
ne?
Richtig.
So, und das ist auch schlecht.
Genau, deswegen habe ich gesagt, man muss schon auch an Politik teilnehmen, auch wenn ich politisch keine Intention habe, dort aktiv zu sein, weil ich das alles dumm finde, habe ich trotzdem mich damit beschäftigt. Was kostet eine Teilnahme an so einer einer Partei? Wie ist der Einstiegsprozess?
Ich
habe mich damit auseinandergesetzt.
Ist auch gar nicht so teuer, ne?
Nee, ist gar nicht so teuer. Ja. Und du kannst dann immer noch einfach rausgehen und egal für was du dich entscheidest am Ende des Tages, du kannst dadurch natürlich auch was bewegen. Du musst ja nur dazu kommen, dass Freunde oder Follower oder wer auch immer aus deinem Umfeld ist, dass die an dem Tag hingehen und ihr Kotz machen. Das reicht ja schon.
Ja.
Und das ist ja die Faulheit.
Weil die anderen tun es, weil sie sehr unzufrieden sind.
Ja, weil die halt
sind.
Sehr untriebig sind und die halt für die Masse sind. Deswegen habe ich eben, weil du gesagt hast, die haben diesen Eskalationsplan und am Ende des Tages muss man ganz einfach sagen, die sind sehr gut organisiert.
Ja.
Und das ist der Pain. Ne, die haben eine klare Vorgabe, die haben eine klare Richtlinie, das und das bitte machen. Und wenn du den aus deiner Motivation her das auch tust, dann wirst du ja nochmal die Extrameile gehen.
Ja.
Und das ist, glaube ich,
politisch. Ja, dieses Negative und diese Unzufriedenheit bringt die Leute halt mehr. Guck mal, wir haben ein komplettes Demonstrationsjahr. Also wann gibt es mal eine Woche ohne Demo gerade? Also es ist ja seit Anfang des Jahres so. Irgendjemand demonstriert gerade immer. Und also im Sinne von, also nicht jetzt so kleine Demos wie früher, ne, sondern halt eine Landwirte, Spediteure. Jetzt wieder.
Jetzt ein bisschen wie in Frankreich gerade,
ähnlich. Ja, zum Glück noch nicht ganz.
Aber fast.
Zum Glück brennt es noch nicht. Aber ich hoffe, dass das hier auch nie passieren wird, dass das hier abgefackelt wird alles. Aber ja, ich glaube, da muss halt genau, was du sagst, und das ist ja auch, um da auch die Brücke hin zu machen, warum habe ich denn, als Stefan Zappe mich gefragt, ob ich Beyond Boys Köln aufbauen will, habe ich gesagt, so, ich will halt einen Impact haben, ne? Ich will das nicht, ich will hier nicht sitzen und die ganze Zeit meckern und irgendwann auswandern, weil es mir zu viel geworden ist. So, ich will einen Impact haben, was zu ändern. Und ich will coole Leute zusammenbringen aus meinem Netzwerk, ne? Ihr habt eure Netzwerke, ne? Das gibt's ja auch schon alles. Ich will die Möglichkeit haben, die richtigen Leute zusammenzubringen, die alle cool sind, die alle eine gute Zeit miteinander haben natürlich, ne? Da gibt's auch viel Spaß natürlich. Es geht ja, wir sitzen ja nicht jedes Mal hier stammtischmäßig politisch zusammen. Aber wenn zu sagen, okay, wir haben dann aber einen Impact, wenn wir zusammen sind, und dann sind wir halt einfach auch mal 100 Unternehmer oder so, die dann einfach, oder muss ja nicht Unternehmer sein, aber 100 Leute, die was machen wollen und aus Köln sagen so, lasst uns doch mal drüber reden, wie wir euch helfen können in der Politik, ohne in der Politik drin zu sein, ne? Weil ich jetzt aufgrund von Rezo werde halt keiner Partei beitreten, so, Das ist halt einfach, weil das wird die Presse halt sehr freundlich annehmen, wenn ich in irgendeiner Partei wäre. Dementsprechend würde ich das natürlich nicht tun. Und oft tendiere ich so, gehst du in die Politik oder nicht, aber das ist, ich glaube, du hast von außen mehr, kannst du mehr schaffen, als da drin zu sitzen in dem Hamsterrad.
Ja, weil du dann auch gefangen bist. Also ich habe genau aus dem gleichen Grund, ich habe mir auch darüber nachgedacht, habe auch geguckt, was bin ich? Also, du kannst ja diese ganzen Tests nochmal, habe ich auch nochmal gemacht. Und dann, was ist mein Wertesystem? Und das habe ich wirklich versucht aufzubröseln. Und am Ende des Tages bin ich ein sehr liberaler, aber ein sehr grüner Mensch. Also das ist ein klares Bekenntnis. Und auch Ernährung und Zukunft und meine Kinder sind mir mega wichtig.
Das ich glaube, das hat ja richtig viel geändert durch Kinder.
Und voll. Und aber was ich nicht kann, ist dann dem Weg 100% folgen, weil manche Sachen, die die machen, die finde ich einfach komplett scheiße und die will ich auch nicht unterstützen. Das musst du dann aber tun, wenn du in der Partei bist.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, das ist halt, du kannst es dir nicht, kannst dir dann nicht mehr aussuchen. Du stehst dann dafür, für Sachen, die Dinge, die Leute entscheiden, die mit denen du gar nichts zu tun hast.
Genau das.
Und das will ich ja nicht. Ich will sagen so, ey, ich finde das gut, so ist mein Wertesystem, so lebe ich, so will ich das machen, so rede ich über Kuhmilch, so.
Ja.
Ne? Und ohne das jetzt als zu sagen, ja, das ist ja klar, dass er das sagt, weil er ist Teil der und der Politik.
Genau, diese Freiheit will ich nicht auch haben.
Genau, das ist meine persönliche Meinung, dass ich das nicht gut finde und manche Sachen gut finde. Und das ist aber meine Meinung und die soll nicht auf irgendeine Partei abfärben und die Partei soll auch nicht auf mich abfärben. Und ich glaube, dass da mehr möglich ist und deswegen eben war für mich diese Entscheidung Beyond Boys mega geil. Also war so mein Missing Piece. So, ne? Ich bin nach Köln gezogen. Gut, kenne ich jetzt viele natürlich auch durch die Arbeit und so, aber ich bin ein sehr spontaner Mensch. Und dann ist so, ja, hat jemand Bock, morgen das und das zu machen? Also so Sachen, womit man sich auch mal ein bisschen ausgleicht. Ich weiß, jetzt ein harter Cut von Politik zu Beyond Boys, aber das waren so die zwei Sachen, die mich angetrieben haben, war so, ich will was verändern, ich will nicht nur meckern. Und dafür sind da, glaube ich, die richtigen Leute drin. Oder sind auf jeden Fall, das habe ich auch schon gemerkt. Ich kann auch was dazu beitragen, indem ich auch richtige Leute kenne, die auch für alle passend sind, auch genau Sachen nach vorne zu bringen, die trotzdem auch eine gute Zeit haben wollen. Und dieses ich selber als Unternehmer, der sehr viel zu tun hat, jetzt auch mit den Kindern und so, der selber kaum Zeit hat für Freizeit, habe dadurch Situationen gefunden, die so auch mal wieder entspannt Sachen zu machen mit Leuten, die ich vorher nicht kannte, die aber ticken wie ich, dass ich da an einem Tisch sitze, die noch nie gesehen habe, aber mit denen so rede, als wären wir seit 10 Jahren befreundet, weil wir alle gleich denken.
Das ist geisteskrank, ne?
Oder? Ja, das finde ich richtig krass. Also das wirklich.
Ich war ja bei deinem Kickoff quasi, wo auch viele, die jetzt Mitglied sind, auch erstmal da waren und denen folge ich auch. Ein paar davon haben auch deutliche Reichweite und ich gebe dir recht, die sind so wie ich die im Feed sehe, sind die auch in echt, ja, mit allen Ecken und Kanten, was ist ja genau dem widerspiegelt, was wir eben gesagt haben. Ja. Und das sind Leute, wo ich mich sofort aufgehoben fühle. Ja. Also mit denen kann ich schreiben, mit denen sitze ich am Tisch zusammen, den habe ich das zweite, also du bist das beste Beispiel, mit dem habe ich das zweite Mal in meinem Leben gesehen und wir sitzen zusammen beim Essen und so fühlt sich an, als wenn wir uns 5 Jahre kennen, mindestens. Ja. Und denkst dir so,
das ist so krass. Ne? Das ist so krass,
wenn das man Mindset so ähnlich ist.
Ja, das fand ich auch bei der Weihnachtsfeier so krass, weil da habe ich auf alle gestoßen, so gefühlt.
Stimmt.
Und auch alle, die neu waren aus Köln, die meinten alle zu mir so, ey Kevin, das ist richtig krass. Also es geht ja darum, das ist ja kein Business-Netzwerk. Ne?
Nee,
es passieren natürlich Dinge dann, weil das alles Leute sind, die umtriebig sind und was machen wollen. Aber es ist mehr ein, für mich ist es mein Ausgleich zu meinem Business, dass ich sage, ich treffe Leute, mit denen ich Gutes habe, mit denen ich Poker spielen kann, mit denen ich essen gehen kann, mit denen ich zum Super Bowl fahre, auf die Wiesen gehe, was auch immer, oder ganz normal Mittagessen gehe. Und ich verstehe mich mit denen. Ich kann mir sicher sein, dass ich gerade, und ich glaube, viele bei uns haben das, in meiner Situation, ich werde viel kontaktiert, viel so, kannst du mir helfen, kannst du das für mich tun, kannst du das und das und das und das und das. Und deswegen auch meine Handynummer nirgendwo mehr erscheint, auch nicht in der Signatur und so. Weil das mir immer passiert, egal wo ich hingehe, ob ich in den Kindergarten gehe, ob ich zu irgendeinem Dings gehe oder so. Das
irgendeiner fordert dann irgendwie so,
du kennst das so. Irgendwann kommt so, du hast doch Ahnung von Social Media, was schon mal gar nicht stimmt. Ja, meine Leute sind auf Social Media aktiv, aber ich kann auch keinen Straßenbau machen, wenn ich Autos verkaufe. So, das ist halt unsere Plattform, aber das heißt nicht, dass ich das verstehe, wie die Plattformen funktionieren. Vielleicht besser als jemand anderes, aber nicht so gut, wie viele das denken. Und dann so, kannst du mal mir da helfen, so easy. Und das ist ja als Dienstleister auch immer der Witz, ne? So, kannst du mir mal kurz Ich will gar nicht Anwalt oder Arzt sein.
Nee. So,
kannst
genau
du
das.
Mal kurz.
Kannst mal kurz, ja.
Und das fand ich cool bei Beyond Boys, weil das kam nicht bisher. Also es war dann eher so wie so ein, das war ein normales Entstehen von Gesprächen, wo man sich gegenseitig vielleicht helfen konnte oder ja. tut auch. Aber es war nicht, wie ich es sonst kenne, so dieses, ich werde einfach Cold Call angerufen, mach mal. So mäßig. Also auch mach mal. So. Wo ich mich ja dann so richtig zurückgenommen habe in meinem Privatleben, weil es mich so gestresst hat und geärgert hat. Ich konnte nicht mal in ein Restaurant gehen manchmal. So, weil ich konnte das als Influencer noch keinen Hype war, so als ich das ja schon gemacht hatte.
Ja.
Und dann irgendwann war so, ja, Kevin, kannst du mir mal da und kannst du mal die Leute hier hinbringen und das dann. Und ich denke so, wow, ich will hier einfach nur essen. Ich zahle schon immer den ganz normalen Preis. Ich habe noch nie was von dir verlangt. So, lass mich einfach in Ruhe. So. Weil ich habe ja auch noch ein Privatleben und brauche meine Energie. Aber das fand ich halt bei Beyond Boys nicht so, muss ich sagen. Also da sitzt du halt, unterhältst dich. Jeder hat so Erfahrungswerte, hilft sich so ein bisschen gegenseitig auch mit Sachen. Und nicht gleich im Sinne von Influencer kommen vorbei, sondern eben so, wir haben die Erfahrung gemacht im Business bei Mitarbeitern oder so. Und dann, ah ja, voll interessant, ja, bei uns ist so und so. Und das fällt halt mal zwischendurch. Aber man trifft sich ja auch so. Also
ist
ja nicht
ja,
so.
Aber das ist ja auch, finde ich auch erfrischend und auch in Ordnung, wenn du irgendeinen Case hast, ob das jetzt in der App ist oder beim Treffen oder beim Essen, dass du sagst, hey, ich habe gerade den und den Struggle.
Ja.
Und was ich mega geil finde, du kriegst halt einen wirklich ehrlichen Advice und auch so, ja, da kenne ich an, ich gebe dir die Nummer, rufen einfach mal an, bestell liebe Grüße so. Und dieser Shortcut, der auch am Ende des Tages irgendwie Business manchmal ist oder privat oder ich brauche ein Umzugsunternehmen, wir haben ja schon also ich sage immer, dieser Witz mit dem waffenfähigen Plutonium, das haben wir auch schon mal gehabt. Nein, Quatsch, also du hast halt so Fragen aus allen Lebensbereichen und dann hilft einfach irgendeiner weiter und trotzdem, bist du nicht in der Pflicht und ich bin deswegen auch gerne da, weil wenn ich was tun kann, dann tue ich das gerne oder man ruft mich an, so sag mal, du hast Ahnung von Küchen, was muss ich denn da machen oder ich will eine Bar eröffnen, gib mir mal einen Tipp oder so. Ja. Klar, mache ich, aber eben, weil ich nicht muss, sondern weil ich es gerne mache.
Ja, ja, genau.
Das macht den Unterschied, oder?
Genau, das wollte ich gerade sagen, das war auch dieses, aber aufgrund der Like, weil die das Gute hinbekommen haben und wir auch alle jetzt immer noch gut hinbekommen, like-minded people reinzukriegen, weil das fühlt sich nicht an wie ein Geben nur. Also es fühlt sich nicht so an wie, ich werde jetzt hier ausgesaugt gerade, so mit meiner Energie, vor allem Energie. Es geht mir gar nicht um mein Wissen. Sondern es hat Hand und Fuß und es ist so irgendwie, du weißt, so wie auch in Köln ich ja ausgesucht habe bei der ersten Kickoff, weil ich die ja alle persönlich kannte, die meisten, also die haben mir alle geholfen schon im Leben, ohne was dafür zu wollen und ich denen aber auch. Also es war aber, weil es eher auf
einer... Okay, dann ist ja der gleiche Mindset.
Genau, und es war eher so ein, ey, voll cool, der macht das für mich, ich mach das für den, der hat nichts dafür gefordert, so nicht, also nicht, weil ich jetzt das for free haben wollte, sondern es gibt ja Leute, die sind dann so ganz hartkantig und es war so, alle, die so dran glauben, es kommt eh irgendwann zurück. In welcher Form auch immer.
Genau
so. Aber es kommt zurück.
Ja.
Und das finde ich halt richtig, richtig gut. Das multipliziert halt eben auf jetzt noch Düsseldorf, München, Ruhrgebiet, ne? Und dann die weiteren Städte, die noch kommen werden, oder schon kommen sind. Aber dass du sagst, das multipliziert, ist halt richtig cool. Und sagen, ey, ich habe jetzt Bock, das und das zu machen. Wer kommt? Letztens habe ich gesehen, hat einer reingeschrieben, ey, ich will Tauchurlaub machen, da und da.
Ja, ne? Der kommt mit und dann waren da zwei, die so, ja, kann ich auch. Denkst du, okay.
Richtig,
ich habe erst gedacht, das ist speziell mit Tauchen. Und
da
habe
ich
so, okay.
auch gedacht. Und ich so, und hast du gefunden? Ich so, ja. Und das ist aber cool, weil du willst was machen und manche brauchen vielleicht den einen, der anfängt, weil die es auch schon immer machen wollten. Und der eine will aber auch nicht alleine. Und das ist richtig geil. Obwohl da nur so wenig Leute drin sind, darfst du jetzt auch nicht vergessen. Das ist ja nicht Tausende, ne? Das ist ja 100,
nee, also
164 oder so.
Genau, richtig. 164, 165 oder sowas, aber mehr nicht.
Und überleg mal, du findest immer eine Antwort und du hast immer Leute, die mitmachen. Das ist krass.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich krass.
Ja.
Und deswegen macht
ist dir das eigentlich bewusst? Du bist ja seit Anfang an dabei.
Hier, ich habe meinen Pullover an. Hier steht Nummer 3.
Ja,
also ich bin von Anfang an dabei.
Ja, aber ist dir das bewusst, wie krass das eigentlich ist? Weil ich komme jetzt von außen rein. Für dich ist es ja natürlich gewachsen.
Ja gut, ich habe natürlich den Prozess länger mitgemacht.
Ja.
Und da gibt's auch immer diese Diskussion, gerade mit denen, die lange dabei sind, dass sie sagen, ja, da sind so viele neue und so.
Ja.
Jetzt bin ich näher dran.
Ja.
Und dadurch, dass ich in meiner Funktion und auch hier so...
Du lernst sie ja kennen.
Ich lerne die anders kennen. Mhm. Und ich bin ja im Endeffekt dadurch... wie andere auch im Board und darf auch mitentscheiden, wer passt nicht. Ich gucke mir die ja genau an, deswegen bin ich näher dran. Ehrlich ist nicht ganz fair in der Meinung dann.
Ja.
Aber ich muss sagen, die wir gerade dazu gewinnen können, egal aus welcher Stadt die kommen. München habe ich leider zu wenig, das ist für mich so weit weg, da bin ich nicht so oft.
Ja.
Aber die Leute,
also
die kommen,
saisonal sind wir dann da.
Ja, also ich meine, ich bin super gerne im Ruhrgebiet. Wenn bei euch irgendwie demnächst mal wieder irgendwas ist, fahre ich nach Köln, weil das ist halt in der Nähe und ich weiß, ich kann hingehen und dann bin ich der Patrick und ich werde genau die Leute treffen, die ich treffen will. Ja. Weißt du, ich meine, ohne dass ich weiß, wie die heißen. Also ich weiß, wie die heißen, aber weißt, ich kenne die halt nicht und werde trotzdem das gleiche Feeling bekommen.
Du schreibst da einmal rein und dann gehst du irgendwie mit irgendjemandem Abendessen, den du nicht kanntest vorher, aber es ist halt eigentlich komplett normale Situation.
Genau. So. Ist diese, du hast dieses awkward kennenlernen und begrüßen nicht. Das ist immer das Gleiche.
Du
triffst Leute und es ist nicht so, wir haben es noch nie gesehen, sondern nur so digital Hallo und du gibst so halb fischig die Hand, sondern es ist immer herzlich und direkt.
Und es ist ein krasses
offen.
Vertrauen schon untereinander, ne? Aber ich glaube eben wegen des Mindsets, weil alle so sind, dass sie gerne geben und also Informationen geben und helfen und so. Es ist immer, es haben mir auch Leute erzählt, als wir in Köln das erste Mal Abendessen waren. Es war so, ich habe so ein Kickoff-Abendessen gemacht.
Ja.
Und danach meinte ich zu mir so, krass. Einfach so da normal drüber geredet. So Zahlen zum Beispiel, Unternehmenszahlen oder sowas, ne? Manche kennen das ja nicht. Ich kenne das als Unternehmer, dass man das unter Unternehmern macht, aber manche kennen das nicht. Sie sind in ihrer Bubble und sagen so, krass, einfach so drüber geredet und mir geholfen dabei und so beim Abendessen oder mir dann Kontakt gemacht und so. Und dachte so, ja, das ist das, was ich meinte, als ich euch eingeladen habe. So, das ist das, was ich meinte. Und ich wusste, ihr braucht das und ich wusste, ihr habt auch einen Mehrwert dafür, dass ihr, dass das auch nicht für andere enttäuschend ist, wenn sie mit euch reden. Jetzt blöd gesagt. Das gehört ja dazu. Man ist ja auch nur enttäuscht, muss man auch dazu sagen. Oder ist man enttäuscht, aber man holt nicht das Optimum raus, weil man findet es nicht gut beim Beyond Boys, wenn man gar nicht selber aktiv ist. Also dann denkt man so, ja, was passiert hier gerade? Aber wenn man die Leute kennenlernen will, wenn man zu Leuten, zu Sachen hingeht, ich bin ja auch in Düsseldorf immer zu den Gatherings gegangen, weil ich das cool fand, auch die Sachen. Ich wollte auch zu dem Lithografie-Ding kommen. Das ist aber, kommt, glaube ich, ein neues jetzt, ne?
Oder nee, das ist noch drin. Also
das ist das im März jetzt, ne? Dann habe ich mich verlesen. Ich dachte, das war am 13.02., aber da sind wir aus LA erst wieder gekommen.
Steffen, liebe Grüße. Ne?
Ja,
Kuka ist
mega,
ja,
ich habe so Bock.
Also der macht das halt so richtig geil und der hat auch so richtig die Videos, die er macht, wo er quasi, also der ist ja nicht umsonst mit Mont Blanc irgendwie verbunden. Ja,
super.
Zu Recht und der kann halt so richtig geil schreiben.
Ich habe so Bock, das zu lernen, wirklich. Ich hab so,
meine Krakelschrift.
Ja, ich hatte so richtig, ich habe mich schon, ich dachte, das war am 13.02., dann habe ich es in der App gesehen, dachte so, boah, geil, das ist ja noch. Ich habe richtig Bock drauf. Richtig Bock. Und das ist auch das Geile. Ich war ja auch bei dem Meet Pablo-Ding damals das erste Mal mit der Kunst.
Ja.
Und ich habe mich schon immer für Kunst an sich interessiert. Aber ich bin ja eher so Hoodie tragend Sneaker Guy, so, also Marketings
Klischees alle rausgeholt.
Marketings Aushängeschild gefühlt mit den Sachen. Und ich selber traue mich dann aber nicht. Wenn ich jetzt in so ein Ding gehen würde, wo die alle Black Tie und so, du weißt das nicht, so, ne, so elitärmäßig wäre, dann würde ich mich nicht hintrauen. Aber ich bin da hingekommen und dachte so, boah, locker, das sind ja alles Jungs wie ich. So, und ich kannte drei oder so an dem Abend erst. Ja. Ich war ja gerade erst dabei.
Ja.
Und ich habe so dazugelernt. Ich habe mich so gern mit dem Daniel unterhalten, eben von Meet Pablo und aber auch mit den anderen. Ich habe so dazugelernt an dem Abend. Das hat mir geholfen. Das ist wie mit dem Hooker. Das ist halt, oder mit dem Lithografie im Workshop daneben. Das ist halt Sachen, die ich schon immer mal im Kopf hatte. Aber wo ich einfach nicht den Stein des Anstoßes hatte, da jetzt wirklich mal hinzugehen.
Und ja, man kann das ja theoretisch buchen. Ich meine, es gibt ja Leute, die das professionell machen, aber das machst du halt nicht.
Nee, genau, machst du halt nicht.
Und so kommt halt, einer hat eine Idee und sagt so, lass uns doch mal zusammen, ich zeige euch mal, wie das geht.
So geil.
Und dann denkst du dir so, ja, mega geil. Also
so
das finde ich auch.
Ich habe auch noch ein paar Vorschläge.
Ja, nee, aber das ist ja genau das, was den Unterschied macht. Oder was Marc, wo die uns gezeigt haben, was halt bei Cookie Bro so geht und die Geschichte dahinter.
Ist auch geil.
Also. Alle, die hier zuhören und noch nicht auf den Knopf gedrückt haben, der Wachstumstag 3 steht an. Ich selber werde mit meiner kleinen Bude da auch mich mal roasten lassen.
Oh.
Da bin ich sehr gespannt
drauf.
Da bin ich
am Start, das werde ich jetzt machen.
Und ich freue mich natürlich drauf, wenn einfach viele sich da anmelden, um diesen Vibe vom World Café mal mitzumachen, weil das ist wirklich geisteskrank geil, dass du halt 4 Business Cases bearbeitest und dann als Gruppe quasi den Raum wechselst, reinkommst ins Thema, du siehst, was die Gruppe vorher schon aufgearbeitet hat und setzt daran dann an, das Problem zu lösen, und du hast quasi innerhalb von ganz kurzer Zeit einfach 80 unternehmerisch denkende Menschen, die auf dein Problem geguckt haben, und am Ende des Tages gehst du hoffentlich mit einer Conclusion raus, so meine Erwartung.
Hoffentlich oder komplett durcheinander.
Oder du machst halt die Bude zu und machst
das. So wie halt am Weihnachten so. Ja, wir haben danach entschieden aufzuhören.
Ja, okay.
Ja.
Ja, aber meinst du,
Boah, spannend. Ich habe mich schon angemeldet für den Tag, aber noch nicht für die einzelnen, diese drei Teile habe ich noch nicht mich eingetragen.
Also auf jeden Fall, World Café ist der Business-Part im
Endeffekt. Das aus dem Video, ne?
Auch von, genau, das aus dem Video, und das ist schon auch der Fun-Part, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, auch die wichtigste Veranstaltung mittlerweile. Also Weihnachtsfeier ist für uns natürlich mega wichtig, weil es ist so aufs Jahr zurückgucken und so, alles cool.
Kommen auch alle zusammen, und wohl und bei dem ja auch. Ja. Aber ich hab Bock, gerade wenn du sagst, du willst dich roasten lassen, ich bin ready. Ich roaste gerne.
Geil.
Alles auseinandernehmen.
Nein, was geht Spaß. In Köln sonst noch? Also so für den Tribe?
Ja, also wir hatten ja jetzt nochmal 4 Neuaufnahmen. Das lag ein bisschen an meiner Zeit. Ich meine, da ist ja jetzt, wir hatten nicht so viel Zeit dazwischen, muss man sagen. Zwischen den letzten Aufnahmen, die war ja, glaube ich, Ende Oktober. Ja. Und bei uns ist Q4 in der Firma mal richtig hoch. Und dann war das ja nur 1,5 Monate. Dann war ich den ganzen Januar im Urlaub. Und konnte leider noch nicht so viele Einzelgespräche machen, die ich jetzt vorhabe, vor der nächsten Aufnahme Ende April. Die auch schon auf meiner Liste stehen, auch Leute, die mir zugeschickt wurden und so. Also freue ich mich auch drüber. Ich muss das jetzt einteilen. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen unsere Nannies ausgefallen. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Struggle im Alltag als vorher. Aber sonst Köln, also wir gehen jetzt Mittwoch was essen. Wenn ihr den Podcast hört, das war schon.
Ja, dann, schon vorbei, habt ihr mich angemeldet.
Ihr wart leider nicht da oder ihr habt es genossen. Nee, wir gehen jetzt Mittwoch was essen, das ist aber eher in der Gruppe abgesprochen, in der App aber auch. Also nicht jetzt in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, wir haben keine. Mache ich bewusst nicht auf. Die ist da abgesprochen. Dann gehen wir was essen. Wir hatten ja jetzt gerade diese Karnevalstage, ja, wo bestimmte Sachen gemacht wurden. Ja, und jetzt mal entstehen lassen, ne? Also ich sehe gerade, dass andere da sehr auch umtriebig sind, jetzt mal Sachen machen zu wollen. Ich wollte ein bisschen Ruhe reingeben lassen, weil die App war ja auch an den Grenzen.
Ja, das ist natürlich das Problem, dass alles mitwachsen muss. Und jetzt haben wir das Problem, also wir haben eine eigene App und die hat dann noch pro Stadt nochmal einen eigenen Channel quasi, also wie ein eigenes WhatsApp, was wir da bauen. Und ja, wie alles, was wächst, muss sowas auch mitwachsen, und das kommt so langsam, Wachstumsschmerzen kommt an seine Grenzen.
Genau, diese Termine, also unten die Gatherings, die sind natürlich jetzt, da will ich jetzt nichts Neues einstecken. Das ist proppevoll. Deswegen ist das so abgestimmt, aber ich höre viel, das kriegt man ja manchmal nicht mit, kennst du auch. Ich höre viel von Leuten, die sich untereinander treffen, schon.
Ja, das ist gut.
Also jetzt so am Mittwoch hatten wir irgendwie 4 Leute Backgammon-Abend zusammen in Köln, haben sich getroffen, aber auch so zum Mittagessen oder so treffen die sich oder zum Dinner. Das freut mich voll, das immer zu hören, dass die sich schon treffen.
Das also findet cool. quasi Austausch auch
so statt. Es findet statt. Austausch statt, so wie ich das mitbekomme. Also wir sind ja auch noch nicht 100, ne? Wir sind ja jetzt unsere 20, glaube ich. Wir gehen jetzt, wie gesagt, Mittwochabend essen, dann bin ich nochmal gespannt, was die sagen. Wie es bisher war. Und das ist so meins, sie immer mal ab und zu zusammenzubringen. Und dann schließen wir uns immer den Düsseldorf Gatherings an. Wir machen nur Karneval. Nee, Spaß. Wir gucken mal, was noch so Neues kommt. Der Nikolas Gottschalk von Maniacs hat sich auch schon viel einfallen lassen, mir schon viel geschickt. Und Piercing für alle for free.
Geil.
Vielleicht bei dem. I don't know.
Das wird super. Ich komme auf jeden Fall öfters mal nach Köln, wenn er solche fancy Sachen anbietet.
Was geht in Düsseldorf?
Also wir haben jetzt einen Stammtisch.
Ja, habe ich gesehen. Jeden Monat steht da drin.
Jeden Monat.
Ne?
Das ist
super
mutig,
für die App,
aber,
dass sie jeden Monat drin
steht. Das wird sich irgendwann etablieren und dann wird der Slot in der App auch wieder freigegeben werden.
Das fand ich voll die gute Idee.
Ja, die Idee ist deswegen einfach, weil wir oftmals diese Spontanität, wie du auch gesagt hast, so kann ich überhaupt, weiß ich nicht, dann sage ich lieber nicht zu, weil ich nicht sicher weiß, ob ich kann. Ja. Und ich habe das mit Haki, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Wir haben einfach gesagt, pass auf, wir machen Folgendes, wir treffen uns zum Essen oder zum Austauschen. Und wenn noch jemand dazukommt, ist cool. Wenn nicht, dann sind wir zu zweit. Das ist halt unser Joe Fix im Monat. Und jetzt sind wir schon 12, ohne die einfach so erscheinen. Also ich Geil. Bin mal gespannt, wie wir das etabliert kriegen. Und das ist halt.
Macht ihr immer im selben Lokal?
Nee, wir werden, glaube ich, auch mal wechseln. Das werden wir dann aber in der Gruppe kommunizieren oder irgendwie. Die ist halt ein Versuch. Aber am Ende des Tages ist, glaube ich, eins wichtig. Und das geht manchmal bei diesen Gatherings halt ab. Wir haben halt kein Programm. Das heißt, du hast ja bei einem Gathering, du hast einen Vortrag, du hast irgendwas zu tun. Mhm. Und dann gibt es Pausen, da musst du noch was futtern. Und in der Zwischenzeit willst du dich halt noch mit anderen unterhalten. Mhm. Und das sind immer nur kleine Momente, wo das auch wirklich geht. Und an so einem Stammtisch ist es, die Intention ist, sich zusammenzusetzen und miteinander zu quatschen. Ja. Und es gibt keinen Vortrag, es gibt keinen Nix, gar nichts, sondern es gibt einfach nur Quatschen.
Ja.
Und eine gute Zeit haben und dann nach Hause gehen. So.
Kriegt ihr hin. Da bin ich mir sicher. Aber die Idee fand ich super. Habe ich auch schon überlegt, ob ich das jetzt für Köln mache, weil du hast dann diesen einen Termin im Monat.
Ja, den haben alle fix im Kopf.
Den haben alle fix im Kopf. Das ist voll die gute Idee. Ja. Also eine sehr, sehr gute Idee. Ist auch so naheliegend, aber irgendwie nicht so dran gedacht.
Ja, vielleicht.
Aber ich werde es kopieren.
Ja, aber nicht am selben Tag, bitte, sonst kann ich nicht mehr rüberkommen. Das wäre schlecht. Nee,
stimmt, da habe ich gerade auch überlegt, ob ich dann zum Düsseldorf Stammtisch mal rüberkomme. Aber ich meine, wir haben ja Leute mit Restaurants oder Bars auch bei uns jetzt in Köln im Tribe. Vielleicht machen wir es einfach da.
Ja, macht ja auch Sinn.
Immer am 13.
Dass man halt, oder am letzten Mittwoch des Monats, was auch immer.
Ja, das
ja.
Das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Gut, dass wir hier zusammensitzen. Den kopiere ich.
Siehst du. Schon wieder Copy-Paste eigentlich.
Ja, ist Köln. So sind wir. Nein.
Jetzt haben wir das Thema auch. Ein Thema habe ich jetzt gesehen. Da wollte ich noch mal kurz wissen, ob das einen Kopfschmerz bei dir produziert. Und zwar reden ja alle über KI und AI und hast du nicht gesehen. Nicht. Und jetzt habe ich dieses fucking Video gesehen von diesem
Sora,
alter Schwede. Und da
richtig
ich
krass,
so,
habe ich gerade im Auto noch mit Sven drüber geredet aus dem Düsseldorf Tribe.
Wird das ein, also ich habe, wir haben natürlich auch ein paar Leute, die so Video und Content Creation machen bei uns, die natürlich sagen so Stock Video, okay, ciao, weil das prompt ich demnächst.
Genau.
Meinst du, es wird demnächst digitale Influencer geben, die nicht mehr Mensch sind?
Ja, die Versuche gibt es schon die ganze Zeit, aber ich habe eine ganz klare Meinung zu KI. Ganz, ganz klar. Und ich liebe KI, ne? Ich habe ja jeden Scheiß. Ich habe ja auch Apple Vision Pro, ne? Habe ich ja schon. Habe den AI-Pin bestellt, habe Rabbit R1 Chip-Ding bestellt. Ich habe, was ist jetzt, Brilliant bestellt, diese Brille, wo AI schon drin ist, von dem ehemaligen Apple-Typen, der gebackt wurde, also Investor von dem Pokémon Go-Gründer.
Okay.
Das heißt, der liest dir in den Gläsern das vor. So, also es steht dann hier drin alles. Bin super Fan. Aber es gibt ja diesen Einsatz, ne? Nicht AI ersetzt dich, sondern Menschen mit AI. Ich glaube, und es gibt einen anderen Satz, den ich oft gesagt habe, den hat immer mal jemand aus unserer Familie gedroppt, jemand Jüngeres, das Ende der Mittelmäßigkeit. Ich glaube, AI ist eben dieses Ende der Mittelmäßigkeit, weil jetzt gehe ich immer zu einem Tätowierer, beispielsweise, ich bin ja aus dem Marketing und du hast ja auch mit vielen Leuten zu tun, klar, bist jetzt im Headhunting dann da, aber dass die Restaurants überhaupt so besucht werden, das hat ja viel mit Storytelling und so. Das absolut, ist halt nicht AI, dieses Gefühl ist nicht AI. Und das ist auch das bei den Influencern. Das ist so, wenn du jetzt einfach nur irgendein random Influencer bist, ein random Café bist, oder, dann hast du es eh nicht mehr drauf, dann bist du eh nicht so, dann braucht dich auch keiner. Und wenn du nur ein durchschnittlicher Film bist, eine durchschnittliche Serie, ein durchschnittlicher Werbevideo, ein durchschnittliches Tattoo, durchschnittlicher Haarschnitt. So, das wird dann irgendwann Roboter, AI und so machen. Aber der dir das beste Haus am Platz und sagen so, boah, der Kaffee da, ganz anders. Ganz anderes Gefühl. Story, also der Influencer, der mich mitnimmt, das ist ein anderes, ich weiß, da steckt jemand dahinter. Das ist einfach, der hat Ecken und Kanten wie ich. Der hat diese Echtheit. Diese Echtheit wirst du bei AI generieren können vom Blick. Vielleicht siehst du auch gleich anders, aber ich sage, du siehst, du hast da aber keine Heritage drin, du hast keinen Glaube, du hast nicht dieses so, ich folge ihn seit Jahren oder diese Familie kenne ich schon so lange oder so, da fehlt noch so, sorry, diese Kaffeesache, das war eine Sache, die ich im Studium nicht so bei mir hängen geblieben. Piazza San Marco in Venedig,
ja.
Espresso, ich sage jetzt mal nach Inflation bestimmt 12 Euro, damals 7, eine Straße weiter um die Ecke, 1 Euro, ja. Es ist doch das Gefühl, ich habe auf der Piazza San Marco in Venedig ein Espresso. Das ist doch die Geschichte, die ich erzähle. Ich war dort. Ich war auf dem Taylor Swift Konzert und nicht, ich habe den Livestream gesehen vom Taylor Swift Konzert.
Klar, macht ja diesen Unterschied voll. Ne?
Ja. So, dieses so, ich kenne diese Person, ist eine echte Person, die hier rumläuft, oder das ist, da ist, steht eine Marketingagentur dahinter mit 20 Mitarbeitern, die Stories schreibt für den Influencer. So, dass du das vielleicht nicht erkennst, den Unterschied. Stand jetzt. Es werden ja Gesetze kommen. Ja. Das ist bemerkenswert, dass manche, das gibt ja diese spanische, glaube ich, KI-Influencerin, die gerade durch die Decke geht. Bemerkenswert. Die ist aber auch halbnackt und sehr viele männliche Kommentare.
Ja, klar.
Ich glaube, dass das auch in der westlichen Welt, ich spreche jetzt nicht für Japan, wo Anime und Manga einen ganz anderen Wert hat, auch was jetzt so Outfits und alles Mögliche angeht, da gehört das mehr dazu. Da kann ich mir das schon vorstellen. Da ist ein mehr Stardom da drin, weil das Künstliche da viel krasser ist.
Ja.
Ne? Auch was Werbung
auch mehr
angeht.
Akzeptiert wird, ne?
Es wird mehr akzeptiert. Ja, ja. Aber hier, glaube ich, brauchst du dieses. Das ist ein echter Mensch-Gefühl. Das ist eine echte Situation, das ist ein echtes Video, das ist ein echter Film. Weil du sagst ja so, boah krass, der hat das nur mit der und der Kamera gedreht. Da gehört immer noch so viel dazu, was AI dir als Gefühl nicht rübergehen kann. Reproduzieren können die das alles, das würde alles können. Aber das kann dir nicht das Gefühl geben. Ja, es gibt jetzt diese Companions, was viele, hast du das mitbekommen? Der Freund oder die Freundin als in der App. So, wo die mit dir schreiben und und dir zuhören und empathisch sind und so.
Gibt's ja schon bei Snap.
Ja, zum Beispiel. Krass, wusste ich gar nicht. Das ist da drin.
Ja, ist da drin.
Krass. Ja.
Mit dir, also du kannst Selbstgespräche mit einer KI führen, die deine Freundin ist.
Ah, krass. Ja, aber ist traurig auf einer Seite,
voll.
Muss man sagen.
Ja.
Und früher haben bei uns schon alle gesagt, boah, Facebook, hier mit Freunden da, die du nicht kennst und so. Weiß ich nicht. Na, jetzt kannst du die noch nicht mal kennenlernen. Das ist schon, das wäre dieses Parasoziale. Ich glaube, das ist auch eine große Gefahr für die Gesellschaft, eben weil die Vereinsamung ja immer krasser wurde schon. Ja. Und aber die Suche nach dem echten, ja dann trotzdem Festivals sind durch die Decke gegangen. Die letzten Jahre. Also mir hat mal jemand gesagt, der große Veranstaltung, hat gesagt, seit der Erfindung des Feuers wollen Menschen sich zusammentreffen und sehen. Weil wir können ja auch bei Beyond Boys über die App schreiben, aber wir wollen uns ja trotzdem beim Stammtisch sehen.
Deswegen sage ich ja, also es wird Auswirkungen haben und ich habe einfach, es hat Auswirkungen definitiv. Und was wir feststellen ist, ich habe einfach dumm die Frage gestellt. Ich habe einen Bericht in einer Zeitung gelesen, da ging es ist Ende von Social Media. Ganz provokant.
Ja.
Und dann habe ich halt einfach mal gefragt, so bei mir,
Ende von Radio und Fernsehen,
meinen 12 Followern so, wer hat noch Bock? Und da war wirklich 76% hat keinen Bock mehr da drauf, auf das ganze Game.
Und auf Social Media an sich?
Ja, an sich, weil halt damit so viel Scheiß anhergeht.
Ja, ja.
Und ich glaube, wir werden schon auch eine Sinneskrise haben als Mensch. Was glauben wir noch und was glauben wir nicht?
Ja.
Deswegen ist auch das, was gerade bei LinkedIn passiert oder auch vielleicht bei eben der blaue Haken und so, dass du den nicht kaufen kannst, sondern dass du verifizieren musst, dass du auch die Person bist, die du bist.
Ja.
Das wird natürlich für manchen Künstler, der einen Künstlernamen hat, schwierig. Da muss er den erstmal eintragen.
Ich sag mal so, ne, ist ja nicht so, dass die Plattformen nicht mit uns reden. Wir können ja, die würden es ja trotzdem machen. Also wir haben ja Ansprechpartner bei allen Plattformen.
Ja, ja.
Die wollen ja, dass die Leute verifiziert sind mit ihrem Künstlernamen und so.
Das damit können sie ja quasi ausschließen, dass die Sinneskrise kommt, oder? Das ist ja für eine Plattform wie Meta, ist doch mega wichtig.
Ja, wir sind doch auch in so einem Überangebot-Situation, glaube ich. Also dieses so 76% hatten keinen Bock und so. Ich glaube, wenn ich das jetzt rausposte, dann wird dasselbe, wird immer rauskommen. Da wird es natürlich so, aufgrund der Sucht, glaube ich, können sie gar nicht aussuchen, ob sie es machen oder nicht.
Ja.
Deswegen habe ich ja kein TikTok mehr, weil das einfach zu viel war. Aber grundsätzlich, ich habe auch keinen Bock auf Alkohol und trotzdem trinkt man es dann wieder. Also gut, ich trinke sehr wenig, aber bis gar nicht mehr. Aber grundsätzlich, was wollte ich dazu sagen? Ich finde, wie Social-Media-Nutzung ist das Problem, nicht das Social-Media. Wem folge ich? Diese Diskussion hatte ich gestern lange, weil ich ja bei Let's Dance war, im Fernsehen. Ja. Sagt, es geht ja nicht darum, dass ich Instagram und TikTok habe, sondern was ich damit mache. Wem folge ich? Und wenn das natürlich für mich deprimierend ist, dann sollte ich die Leute deabonnieren. So mache ich das. Deabonniere, schalte stumm und so. Ich will das dann gar nicht sehen. Ich will so Leute sehen, die mir weiterhelfen, die mich inspirieren oder jetzt beruflich gesehen, die jetzt im Wettbewerb mit uns stehen oder eben unsere eigenen Leute. Aber und das eigentlich, wenn du das jetzt überlegst, auch mit AI und den Companions und so, es wird ja nur schlimmer dann. Es wird ja nicht besser. Also dann vereinsamen die Leute ja und sprechen mit nichts Realem mehr am Ende. Ja, das ist ja absurd eigentlich.
Ja, aber hast du den Fußboden gesehen, den Nintendo gerade rausgebracht hat?
Ja, so Disney meinst du?
Nee, oder Disney?
Diesen Fußboden, diese, wo du drauf läufst.
Du kannst drauf laufen, egal in welche Disney. Richtung. Du hast einfach so ein Ding in der Mitte
die
vom
Imagineers
Raum.
Die Imagineers von Disney.
Alter,
haben den
Alter Schwede, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, so jetzt noch die Brille auf und dann brauchst du in einer normalen Welt krass, gar nicht mehr. Dann kannst du wie Ready Player One,
ja,
du kannst dir deinen Charakter so bauen, wie du den willst und dann bist du einfach nur noch zu Hause in deiner eigenen Welt.
Ja, ich glaube, dass das halt, ich spreche jetzt von mir, ich glaube, dass ich sowas benutze, ich situationsspezifisch dann, ne? Weil ich will bei uns jetzt einen Fitnessraum und so. Ich habe gesagt, ich will gar keine Fitnessgeräte stellen. Mach mir einen Bereich frei, wo ich einfach mit einer Apple Vision Pro oder einer MetaQuest oder was auch immer und diesen Boden dann am Ende, wo ich einfach meinen Sport da machen kann, weil ich habe gar keinen Bock, auf so eine Laufbahn zu gehen. Also kann ich doch lieber hier irgendwie Fechten lernen oder Boxen oder sonst irgendwas im virtuellen Raum mit den weltweit besten Trainern, sage ich jetzt mal. Oder ja, ist ja genau das, ne? Auch vielleicht die weltweit besten Lehrern später für die Kinder, die das dann gucken können. Aber du brauchst trotzdem das Soziale, weil der Mensch braucht das Soziale, sonst stirbt er. Also literally stirbt einfach, wenn er einfach vereinsamt, weil er einfach nur mal ein Herdentier in dem Sinne ist. Und das ist nicht die Lösung am Ende. Die Lösung ist das, wie das aber auch die Tech-Leute alle gesagt haben, es soll dir situativ dein Leben besser machen. Es soll nicht dein Leben vereinnahmen. Und da dieser Umgang, der halt schulisch und generell nicht gelernt wird, das wird der Unterschied sein. Wie ich mein Kind erziehe, ist natürlich ganz anders, als meine Eltern mich erziehen konnten überhaupt.
Klar,
in diesem Flow von
Wissen auch. Ja.
App, Nokia 3310, vielleicht mal Snake drauf zu, ich habe alles im Handy.
Ja.
Und ich lerne es halt schneller als die. So wie mein Kind schneller lernen wird und sagen wird so, warum hattest du ein Handy in der Hand? Das ist doch alles in der Brille oder im Neuralink oder im sonst irgendwas so. Voll krass. Ich habe immer alles dabei. Die müssen ja gar nichts lernen. Die müssen nur noch lernen,
wie
zu unterscheiden.
Ich's? Ja, ja. Wie unterscheiden oder wie finde ich es?
Und Sozialkompatie. Und ich glaube, das wird weil wir treffen uns auch. Ich sag ja auch, ja, ich habe Bock auf Beyond Balls. Und nicht so, warum sollte ich? Ich kann ja auch mit meinem Snapchat-Companion reden. So, ne? Aber das ist ein bisschen auch wieder ein anderer Charakter. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe von mir aus. Ich glaube, die Allgemeinheit der Menschen, da wird es schwierig. Das muss man denen beibringen. Ich bin ja aufgeklärter. Ich gucke mir das ja schon länger an. Ich lese mir da Sachen.
Ja, du kennst auch die Rabbit Holes und die Fallen und du, klar, du hast ja eine andere Einsicht auf die Dinge.
Und ich reguliere mich dann selbst. Ich lasse mich dann nicht reinziehen. Da ist diese Gefahr für mich nicht so groß. Aber ich glaube, so allgemein gesellschaftlich ist schon ein Problem, ja.
Also ist deine Conclusion?
KI wird uns nicht abschaffen. Also
und mein trefft Business. Euch. Leute, trefft euch.
Ja, sowieso, Echtzeit. Trefft euch, auf jeden Fall, trefft euch. Das ist halt so, Leute haben so eine Sozialphobie gekriegt, vor allem durch Corona, das ist ja krass. Also das muss ja richtig erzwingen, dass die Leute sich wieder treffen wollen. Also jetzt so in der Menge wie früher.
Ja.
Trefft euch, es entstehen nur, da kommen doch die guten Gefühle hoch. So, so schlimm genug, dass so Phasen, auch durch Tinder und so, dass Phasen gar nicht mehr entstehen, so Kennenlernphasen, Kribbeln im Bauch, Emotionen, Sachen dazu, denn immer alles auf Abruf. Die Leute, und ich hoffe, meine Kinder werden nicht so aufwachsen, die ist immer alles auf Abruf, immer alles sind verfügbar. Ich finde das cool, irgendwie mit Flink und mit Netflix, Disney, dass du immer alles auf Abruf hast. Das heißt aber nicht, dass du es immer nutzen solltest. Das heißt nicht nur, weil Netflix ist immer für dich verfügbar, dass du jetzt durchgängig vom Fernseher hängen solltest. Oder dass du jedes Spiel runterladen kannst, du durchgängig zocken solltest. Nee, für ein Leben. Geh zum Leben. Job mit Leuten, mit denen du dich wohlfühlst. Arbeite mit denen, treff dich mit Freunden, treff dich mit deiner Familie vor allem. Geh was richtig Gutes essen, genieße das Leben. Also sensitiv auch, ne? Gutes Essen, gute Getränke, gute Gespräche, gute Reisen. Gute Besserung. Nein, gute Reise. So gute Sachen, die dich einfach, die dir persönlich was geben, wo du glücklich bist. Ich bin Mensch, ich bin nicht glücklich. Ich hatte früher Sonntage, da bin ich aufgewacht und ich war die ganze Woche, habe ich ja nur mit Menschen zu tun in meinem Job, von morgens bis abends. Und sonntags habe ich gesagt, nee, da nicht. Da bin ich aufgewacht, habe mich vor die Playstation, da hatte ich noch keine Kinder, den ganzen Tag umgezogen. Und du hast gemerkt, so ab 15 Uhr, wurde ich so Richtung depressiv. So.
Ah, okay.
Und meine Frau hat dann gesagt, wir gehen jetzt mal raus, wir treffen mal Freunde. Ich so, nee, gar keinen Bock und so.
Mhm.
Und weil ich dachte, ich wäre overloaded so, sozial von den anderen 6 Tagen. Und dann sind wir raus und ich kam an, ich war wieder glücklich. Ich war einfach glücklich. Und ich glaube, dass das ist, was vielen fehlt. Dieses so, wie Wasser trinken, so, dieses, du brauchst das, damit du einfach gesund bist und das hilft schon am meisten, so, ist es, Menschen zu treffen. Also ich persönlich komme glücklicher nach Hause danach, als wenn ich nur rumhänge und mit niemandem rede. So.
Geil.
Trefft euch.
Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja. Trefft euch, habt gute Gespräche, gutes Essen, das kommt auch wieder meiner Welt zugute. Ja. Ja, nicht irgendeinen Scheiß in sich rein, sondern weniger, aber wenn, dann richtig und gut.
Das ist wie mit der KI. So. Das so, ist so, man kann alles gut multiplizieren, aber das richtig Geile ist einzigartig.
Richtig.
Der richtig gute Wein, das richtig gute Essen.
Genau so machen wir
der das. Der beste Koch oder Köchin.
Und oder Köchin. Kevin, viel Erfolg in Köln. Wir sehen uns da.
Wir sehen uns.
Ich finde es mega gut, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank dafür. Und
danke für deine lange Zeit.
War nicht so lange, ging ja sehr schnell vorbei.
Okay.
stay tuned. Bis demnächst, liebe Leute.
Haut ciao, rein. Ciao, ciao.